ですね。Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie im Namen des Tangententeams recht herzlich zu unserer Veranstaltung willkommen heißen, die ganz dem neuen Buch von Svenja Flassböhler heute unser Gast gewidmet ist. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Das Buch trägt den Titel Sensibel und kündigt im Untertitel eine Darstellung unserer modernen Empfindlichkeit in ihrer Genese sowie die Grenzen des Zumutbaren an. In zahlreichen Stationen, beginnend mit der mittelalterlichen Feudalgesellschaft, skizziert die Autorin in Anlehnung an Norbert Elias' Theorie vom Prozess der Zivilisation eine rund 1000 Jahre dauernde Entwicklung, die in Summa einen Menschen hervorgebracht hat, der seine Affekte weitgehend zu kontrollieren vermag und fähig geworden ist, der emphatischen Zuwendung auch und gerade zu marginalisierten Gruppen der Gesellschaft. Dieser, wenn Sie so wollen, neue Mensch ist sensibel gegenüber den Anliegen von Menschen, von Gruppen, die bislang wenig oder gar nicht gehört wurden. Frauen, Menschen mit anderer Hautfarbe, Menschen mit anderer sexueller Orientierung. Die Liste ist unvollständig. Flassböhler sieht in der gesteigerten Sensibilität und im Ethos des Sich-Zurücknehmens einen kulturellen Fortschritt. Menschen schützen sich wechselseitig in ihrer Verletzlichkeit, werden empfänglicher für eigene und fremde Gefühle, lernen, sich in fremde Schicksale hineinzuversetzen und sich mit anderen zu solidarisieren. Aber auch, und auch das ein interessantes Kapitel in ihrem Buch, legt sie dar, wo die Grenzen der Verständigung sind, wo bei aller Anstrengung es nicht möglich ist, sich wirklich einem anderen Menschen verständlich zu machen. Doch die Dynamik dieser Entwicklung hat auch eine Kehrseite. Ich zitiere: Wir erleben gerade, wie diese eigentlich konstruktive Kraft der Sensibilität in Destruktivität umzuschlagen droht. Anstatt zu verbinden, trennt uns die Empfindlichkeit. Sie zersplittert Gesellschaften in Gruppen. Der legitime Wunsch nach Anerkennung unterdrückter Gruppen und der verständliche Widerstand gegen zum Beispiel kulturelle Aneignung hat auch durchaus skurrile Blüten getrieben. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ein 60-jähriger katalanischer Übersetzer gab nach Protesten aus den USA den Übersetzungsauftrag für Amanda Gormans Gedicht »The Hill We Climb« zurück. Gegenüber dem Vorwurf, er könne doch nicht als alter, weißer Mann das Gedicht einer jungen, farbigen Frau wirklich verstehen und damit auch nicht übersetzen, merkte er sinngemäß an. Ich verstehe diese Reaktion nach vielen hundert Jahren der Sklaverei. Aber ich frage, wie können wir uns dann in einen älteren, altgriechisch schreibenden Mann des 8. Jahrhunderts vor Christus hineindenken? Den können wir hinkünftig nicht mehr übersetzen. Er sprach von Homer. Die Messer fliegen tief in diesem Kampf um Identitäten, seien sie kulturell, sexuell, ästhetisch oder die Hautfarbe betreffend. Auch hier ist die Liste unvollständig. Was darf man noch sagen? Was darf man noch fragen? Warum gendern wir die Sprache? Ein ganz heißes Thema. Ab wann ist eine Berührung eine Belästigung? Wie lassen sich überhaupt Vorurteile und Diskriminierung vermeiden? Svenja Flassböhler votiert in diesen Fragen für Augenmaß und erinnert daran, dass die eigene Gefühlslage keine letzte Begründung liefert, dass die Verletzlichkeit des Individuums und sein Recht auf Schutz, die Widerstandskraft, die Resilienz und Eigenverantwortung des Einzelnen nicht erübrigen kann, sondern als Korrektiv geradezu einfordert. Ich darf Ihnen die Autorin kurz vorstellen. Sie hat in Münster ein Studium der Germanistik, der Philosophie und der Sportwissenschaften absolviert. Seit 2013 ist sie Teil der Programmleitung des Kölner Philosophiefestivals Phil Cologne. 2016/17 war sie leitende Redakteurin für Literatur und Geisteswissenschaften bei Deutschlandfunk Kultur. Ab Januar 2018 ist sie Chefredakteurin des bekannten Philosophie-Magazins. Ihre Bücher kann ich hier nur in Auswahl nennen. Mit dem Buch »Mein Wille geschehe – Sterben in Zeiten der Freitodhilfe« vom Jahr 2007 war sie auch 2009 im Theater am Saumarkt zu Gast. Für dieses Buch hat sie den Arthur-Köstler-Preis der Deutschen Gesellschaft für humanes Sterben verliehen bekommen. Das Buch »Verzeihen – Vom Umgang mit Schuld« aus dem Jahre 2016 ist ein sehr persönliches Buch, da es auch ihre Biografie direkt betrifft. In Reaktion auf die MeToo-Debatte in Deutschland hat sie die Streitschrift »Die potente Frau« im Jahre 2018 veröffentlicht. Und im letzten Jahr das nun zu besprechende Buch »Sensibel« über moderne Empfindlichkeit und die Grenzen des Zumutbaren. Lassen Sie mich an der Stelle noch ein paar wenige Bemerkungen sagen. Wir haben es heute zu tun mit Sensibilität. Dieser Tage erinnern wir uns an einen Mann, einen Menschen, einen überragenden Künstler und begehen seinen 100. Geburtstag. Man hat ihm auch bescheinigt, dass er nicht nur sehr sensibel, sondern geradezu hypersensibel sei. Und Sie wissen, wovon ich rede, ein Mensch, ein Künstler, begnadet mit einer überragenden Stimme. Und ich möchte Ihnen kurz noch sagen, dass heute in Ö1, also nicht heute, sondern dieser Tage in Ö1, einige Sendungen dazu laufen. Heute war es ein Feature über seine wirklich magnetische Stimme. Wer sie einmal gehört hat, wird sie nicht mehr vergessen. Entweder man hasst sie oder man liebt sie, aber es gibt nichts dazwischen. Morgen werden Heinrich Heine-Gedichte gelesen werden und dann ist auch noch eine CD mit Gedichten zum Thema Krieg, also gegen den Krieg, veröffentlicht worden. Kurz zum Ablauf des heutigen... das können Sie beantworten, Sie wissen es alle. Ja, natürlich. Entschuldigung, aber... nein. Ich denke, ich... Na, okay, gut, also... Sie haben die Prüfung bestanden. Gut, okay, gut. Zum Ablauf des heutigen Abends. Frau Flassböhler wird circa 40 Minuten referieren. Dann gehen wir über in ein Gespräch. Peter Bilger wird dieses Gespräch moderieren und Sie dann im zweiten Teil dieses Gesprächs sozusagen hereinholen für Ihre Anregungen, für Ihre Kritik, für Ihre Wünsche, für Ihre Beiträge zu diesem Thema. Dann würde ich sagen, gehen wir hinein in unser Thema mit der nötigen Portion Sensibilität, aber auch mit der Bereitschaft, einmal Kante zu zeigen, wie es die Autorin selber im Buch gesagt hat, es wird wohl beides brauchen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, schön, dass Sie gekommen sind. Wir wünschen Ihnen einen spannenden und interessanten Abend.
Ja, einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Vielen, vielen Dank für die Einladung nach Feldkirch und Herrn Müller, vielen, vielen Dank für diese sehr schöne Einführung und Einleitung und die genaue Lektüre meines Buches. Danke sehr. Ich war, das haben wir vorhin mal rekonstruiert, eben 2009 hier, dann war ich nochmal hier 2007 war ich hier. Da war ich nämlich schwanger mit meiner Tochter und das weiß ich noch ganz genau, dass ich da hier war mit Robert Menasse und Ariadne von Schirach. So und jetzt also wieder mit einem Buch über Sensibilität und ich will Ihnen in den nächsten 40 Minuten vor allem nahebringen, wie ambivalent dieses Phänomen eigentlich ist. Und warum wir der Sensibilität die Resilienz an die Seite stellen müssen, beziehungsweise aber nicht als Gegensatz, als radikalen Gegensatz zur Sensibilität, sondern es wird deutlich werden, dass die Resilienz viel mehr mit Sensibilität zu tun hat, als man sich das vielleicht erstmal so klar macht. Zunächst mal zur Ambivalenz. Die ist schon da, wenn wir dieses Wort hören. Klaus ist sehr sensibel. Die Gitta, die ist aber ein sehr sensibler Mensch. Also da hört man schon, dass es eigentlich ein Begriff ist, der nach beiden Seiten hin offen ist, sowohl ins Positive wie auch ins Negative. Man kann das sehr lobend meinen, man kann es aber auch diskreditierend meinen. Und wenn man sich die Philosophiegeschichte der Sensibilität anschaut, und die ist sehr reich, dann kann man zwei Bedeutungen herausschälen, die in diesem Begriff der Sensibilität stecken. Und zwar ist das zum einen die Empfindlichkeit, die kam jetzt auch gerade schon häufiger zu Wort, und die Empfindsamkeit. Und auch an diesen beiden Begriffen hört man schon, dass die eine ganz andere Wertigkeit haben, so in unserem allgemeinen Sprachgebrauch. Die Empfindlichkeit ist eher negativer konnotiert, die Empfindsamkeit hingegen positiver. Und ich will Ihnen jetzt erstmal im ersten Schritt beschäftigen wir uns mit diesen beiden Begriffen näher und werden sehen, dass beide eine tiefe Ambivalenz in sich tragen. Also die Empfindlichkeit, damit meint man erstmal so viel, also auch in der Philosophiegeschichte, eine Art passive Sensibilität. Also das, was wir so mit Reizbarkeit, mit Dünnhäutigkeit meinen. Und also man erträgt nicht viel, man möchte sich gerne schützen, aber kann es nicht so richtig. Und das ist natürlich erstmal eben so ein bisschen negativ. Man denkt, ha, Sensibelchen und so weiter. Aber wenn wir uns jetzt nochmal die Menschheitsgeschichte ansehen und eben vor allem die letzten erwähnten 1000 Jahre, die ich da versuche, so sehr holzschnittartig, das ist natürlich eine lange Zeit, ja, das kann man natürlich auch als Historiker noch viel, viel genauer betrachten. Aber wenn man sich mal diese Zeit anschaut, dann sieht man natürlich schnell, dass die Empfindlichkeit eben schon auch den Fortschritt ganz entscheidend mit vorangetrieben hat. Also wir sind empfindlich für Gerüche, viel empfindlicher noch als die Menschen vor 2.000 oder 3.000 Jahren. Wir sind empfindlich, wenn Menschen uns zu nahe treten. Wir sind empfindlich natürlich auch in einem ganz körperlichen Sinne. Ja, also was vielleicht Menschen noch vor sehr, sehr langer Zeit einfach ertragen haben und gar nicht als Schmerz groß wahrgenommen oder zumindest nicht artikuliert hätten, da sind wir heute schon eben sehr sensibel. Und man sieht sogleich, dass das natürlich erstmal etwas ist, was Zusammenleben auch gerade auf engerem Raum überhaupt erst möglich macht. Also dass wir empfindlich sind, dass wir auch die Empfindlichkeit und die Verletzlichkeit des anderen wahrnehmen, dass wir ihm nicht zu nahe treten, dass wir ihn respektieren, dass wir ihn achten, dass wir Abstand halten. Das haben wir jetzt ja gerade die letzten 2 Jahre auch genügend eingeübt, das Abstand halten. Also dass die Empfindlichkeit ist sozusagen erstmal eben als Reizbarkeit negativ konnotiert, aber trotzdem ist sie in unserer Fortschrittsgeschichte doch auch ein ganz, ganz wesentliches Element. Und das natürlich vor allem dahingehend, wenn wir uns ansehen, wie eben im Zuge dieser Menschheitsgeschichte sich auch das Verständnis dessen, was Gewalt ist, immens ausgedehnt hat. Also Gewalt, alleine wenn wir uns den Geschlechterdiskurs ansehen, Gewalt ist eben nicht mehr nur, wenn der eine den anderen totschlägt, sondern Gewalt fängt da an. Und Gewalt ist eben auch nicht nur handgreifliche Gewalt, sondern Gewalt ist inzwischen auch, können auch Blicke sein, können auch Gesten sein, kann ein bestimmtes Gebaren sein, kann das Ausnutzen von Machtpositionen sein. Ich spiele jetzt natürlich auf MeToo an. Also MeToo hat eigentlich gezeigt, wie weit der Gewaltbegriff ausgedehnt wurde. Und wir werden gleich auch zu der Kehrseite dieser Ausdehnung kommen. Aber erstmal muss man natürlich sagen, dass es ein Fortschritt ist, dass Vergewaltigung in der Ehe, in Deutschland ist es, glaube ich, seit in den 90er, späten 90er Jahren der Fall, dass Vergewaltigung in der Ehe ein Strafbestand ist. Das war eben vor nicht gar nicht allzu langer Zeit noch nicht so. Da war das irgendwie die sogenannte Ehepflicht. Also das heißt, diese Ausdehnung des Gewaltbegriffs ist unauflöslich mit dem zivilisatorischen Fortschritt verbunden. Aber gerade natürlich an dieser Ausdehnung des Gewaltbegriffs mit Blick eben auf das Geschlechterverhältnis wird auch sogleich kommt man auch zu der Kehrseite des Ganzen, dass eben gar nicht mehr so richtig klar ist, ja, wo hört das Flirten auf, wo fängt die Belästigung an, wie viel müssen wir uns wechselseitig zumuten, eben auch als sozusagen autonome Subjekte, gerade eben auch in einer liberalen Demokratie. Also können wir tatsächlich oder laufen wir nicht Gefahr, dass wir, wenn wir den Gewaltbegriff überdehnen, die Subjekte oder gerade eben die weiblichen natürlich schwächer machen, als sie sind? Das ist eine Frage, die man stellen kann oder die ich auch stelle in jedem Fall. Also da sieht man schon, dass diese Ausdehnung eben auch ins Negative kippen kann. Und diese negative Seite, die zeigt sich auch, wenn wir uns unseren Umgang zum Beispiel auch mit Schmerz ansehen. Es ist natürlich ein Fortschritt, dass die Medizin in der Lage ist, Schmerz zu lindern. Also die Palliativmedizin ist ein Segen für schwerkranke Menschen. Trotzdem führt natürlich auch das Ausmerzen des Schmerzes dazu, dass wir auch die kleinsten Schmerzempfindungen schon sehr schnell als Störung wahrnehmen und sie irgendwie sofort beseitigen wollen. Also Schmerz ist etwas, das man einfach nicht mehr gerne erträgt. Vielleicht betrifft das dann aber eben auch Schmerzerfahrungen, wo es vielleicht Sinn macht, dass man sie erträgt. Ja, sei es, weil der Schmerz einen vielleicht auf etwas aufmerksam macht, was vielleicht psychisch gerade los ist oder was in der Beziehung nicht stimmt. Oder es gibt Menschen, die zum Beispiel auch sagen, es macht schon Sinn, dass man den Schmerz der Geburt aushält. Ja, ich will dazu jetzt gar keine Stellung beziehen, ich will Ihnen das einfach nur so mitgeben als Gedanken, ja, dass nicht jeder Schmerz möglicherweise unbedingt vermieden werden muss. Und es gibt natürlich auch ganz, ganz starke Kritiker genau dieser Entwicklung, ja, dieser Ausmerzung des Schmerzes. Also einer davon ist zum Beispiel Ernst Jünger, Sie alle kennen ihn, sehr umstrittener Denker, aber auch ein sehr, sehr feiner Beobachter moderner Gesellschaften. Er hat auf der einen Seite natürlich, das wissen wir alle, den Krieg auch verherrlicht, er hat ihn aber auch sehr genau beschrieben und er hat aber auch beschrieben, was mit Gesellschaften passiert, wenn sie kein Verhältnis mehr haben zum Schmerz. Und einen Gedanken fand ich bei Ernst Jünger, es gibt einen Aufsatz, einen ganz tollen Aufsatz über den Schmerz, wirklich sehr bedenkenswert, der in abgewandelter Form auch bei anderen Denkern immer wieder auftaucht, auch in der Psychoanalyse, bei Nietzsche taucht er auf. Der Gedanke, dass der Schmerz, der nicht körperlich empfunden wird, der verschwindet nicht einfach aus der Gesellschaft, sondern der findet nur andere Formen. Und das ist etwas, was man bei Nietzsche zum Beispiel auch lesen kann. Also Nietzsche sagt, der Mensch ist ein Tier, das, wenn es den Schmerz oder wenn es sozusagen die Gewalt oder den Schmerz nicht ausleben kann, dann verlagert er das Ganze ins Psychische. Ja, und natürlich ist es so, dass wir gerade in unseren Wohlstandsgesellschaften eine extrem hohe Anzahl an psychischen Erkrankungen haben. Also ich weiß nicht, ob die These stimmt. Ja. Sie ist natürlich auch sehr provokativ und niemand ist dafür, jetzt die Medizin abzuschaffen oder dass wir jetzt hier so wie es leider in der Ukraine der Fall ist, wieder in den Krieg ziehen, damit wir mal wieder richtig Schmerz empfinden. Das würde niemand sagen und das würde auch Ernst Jünger, glaube ich, nicht sagen. Aber wir müssen uns, glaube ich, schon der Ambivalenzen unserer Fortschrittsgesellschaft sehr gewahr sein und eben immer gucken, ob das, was wir als Fortschritt titulieren, wirklich auch einer ist. Also soweit vielleicht erstmal zum Empfindlichkeitsbegriff. Jetzt kommen wir zur Empfindsamkeit. Die Empfindsamkeit bezeichnet man in der Philosophiegeschichte als aktive Sensibilität. Also das heißt, ich richte meine Gefühle aktiv auf einen anderen aus. Ich bin sozusagen nicht reizbar in dem Sinne, dass da irgendwas auf mich einströmt und ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Das ist die Empfindlichkeit. Die Empfindsamkeit meint eher, ich fühle mit einem anderen mit. Ich fühle mich in einen anderen Menschen ein. Ich bin empathisch mit ihm. Und das ist tatsächlich die Kraft, die Form von Sensibilität, die wir, glaube ich, noch viel, viel stärker mit Fortschritt assoziieren. Also die Tatsache, dass Menschen in der Lage sind, mit anderen Menschen mitzufühlen und dann aus diesem Mitgefühl heraus auch möglicherweise gar politisch aktiv werden, sich solidarisieren. Das haben wir, MeToo ist natürlich ein Beispiel, aber auch Black Lives Matter ist ein Beispiel. Also alle diese starken sozialen Bewegungen, die wirklich auch was bewirken, die beruhen natürlich alle ganz, ganz stark auch auf dieser Kraft der Empathie, der Kraft der Einfühlung, also dass ich in der Lage bin, mich in Wesen, in deren Schmerz empfinden, in die Art, wie sie die Welt sehen und wahrnehmen, dass ich in der Lage bin, mich da einzufühlen. Und das ist natürlich nie, also auch dazu gibt es ein Kapitel in meinem Buch, total möglich. Also ich bin ja immer noch ein anderer Mensch. Ja, ich kann nicht wissen, was sie gerade fühlen oder sie. Ich bin nicht sie, aber ich kann mich zumindest bemühen, diese ontologische Grenze, die wir natürlich immer haben, die so weit es denn geht, zu überschreiten. Und es gibt ja auch eine Epoche, die heißt die Epoche der Empfindsamkeit. Und diese Epoche der Empfindsamkeit, die war historisch situiert in der Aufklärung, was man ja erstmal gar nicht denken mag, weil die Aufklärung, man denkt da sofort an Immanuel Kant und so Immanuel Kant, der gesagt hat, ne, wir müssen der Pflicht gehorchen und nicht unserer Neigung und die Gefühle, die führen uns nur in die Irre und so, sondern ne, das Gesetz in uns, das ist der kategorische Imperativ und der hat überhaupt nichts mit Gefühlen zu tun. Aber genau in dieser Zeit, im 18. Jahrhundert, gab es eben auch diese Empfindsamkeitsdiskurse und es gab Philosophen wie David Hume oder Rousseau, die wirklich versucht haben, aus den Gefühlen heraus eine Moral zu entwickeln, die gesagt haben, es sagt uns unser Empfinden, was gut und was schlecht ist. Also wenn ich sehe, dass ein anderer Mensch gequält wird, dann leide ich mit ihm und dann sehe ich, dann spüre ich sozusagen aus meiner Empfindsamkeit heraus, dass das, was ich da sehe, ein Laster ist. Und es gab nicht nur die Philosophie der Empfindsamkeit, sondern natürlich auch und vor allem die Literatur der Empfindsamkeit. Und ein ganz berühmter Romancier dieser Zeit war Samuel Richardson, der hat einen Roman, Rousseau war übrigens auch natürlich auch Romancier, aber Samuel Richardson war der andere große Empfindsamkeitsautor, der tatsächlich für damalige Verhältnisse auch wirklich ein Bestsellerautor war, also die Bücher haben sich unglaublich verkauft. Wurden unglaublich viel gelesen und ein Roman hieß eben damals Clarissa und es sind Briefromane und Clarissa ist eine Frau, die von ihrem Geliebten, Lovelace heißt der, vergewaltigt wird. Und das wird dargestellt und dieser Briefroman, also in diesen Briefen, natürlich in der Sprache des 18. Jahrhunderts, und dieser Briefroman hat eben wirklich die Leser bewegt. Und zwar nicht nur die weiblichen Leser, sondern auch und vor allem die männlichen Leser. Also es gibt dann so Berichte, dass eben die Leser wirklich geweint haben und mitgefühlt haben mit dieser Clarissa. Und es gibt eine Historikerin, die heißt Lynn Hunt, und die vertritt die These, also eine zeitgenössische Historikerin, und die vertritt die These, dass dieses Einüben der Empfindsamkeit, also das Einüben der Empathie durch diese empfindsame Literatur ganz entscheidenden Anteil hatte am Fortschreiten der Menschheitsgeschichte und auch an der Etablierung dann natürlich in der Folge von Menschenrechten. Also auch wenn natürlich die Gleichberechtigung von Mann und Frau noch sehr lange auf sich warten ließ, so sagt Hunt, trotzdem hat diese Einübung der Fähigkeit, mit anderen Wesen, in diesem Fall Clarissa, mitzufühlen, tatsächlich die Menschen auf eine Art auch eben, wie man so schön sagt, zu Brüdern oder zu Schwestern werden lassen. Ja? Also das heißt, man hat wirklich sich im anderen erkannt. So ist ihre These. Und man kann ja tatsächlich im Grunde sagen, dass Clarissa, wenn man genau hinschaut, MeToo avant la lettre ist, weil MeToo ist natürlich keine Literatur, es ist nicht fiktiv. Es sind reale Geschichten, die da erzählt werden von Frauen, die Schreckliches erlebt haben, ja, oder die Überschreitungen erlebt haben, die sie als schrecklich empfinden. Aber natürlich ist MeToo letzten Endes beruht auch, genauso wie diese Geschichte Clarissa im 18. Jahrhundert, auf der Empathie derer, die sie hören. Und daran sieht man, dass diese Empfindsamkeit tatsächlich ganz, ganz eng eben mit Fortschritt, mit der Etablierung von Rechten, mit Gleichberechtigung verschaltet ist. Und jetzt fragen Sie sich vielleicht, ja, und wo ist jetzt die Ambivalenz? Also was an der Empfindsamkeit soll denn jetzt bitte schön schlecht sein? Einen ersten Hinweis gibt uns ein anderer Autor des 18. Jahrhunderts, Marquis de Sade. Marquis de Sade werden Sie dem Namen nach alle kennen. Der Sadismus geht auf Marquis de Sade zurück, also der Begriff. Marquis de Sade war im Grunde genommen ein Pornosof, kann man sagen. Also er hat Pornografie ersonnen, die tatsächlich sadistisch ist. Und er war gleichzeitig ein Philosoph, weil in diesen Romanen immer auch eine Reflexion darauf erfolgt, wie begründbar eigentlich Moral ist, wie wichtig eigentlich Liebe ist, nämlich überhaupt nicht wichtig. Also Sade war eigentlich ein Radikalaufklärer, wenn man so will, weil er, das haben dann Adorno und Horkheimer später geschrieben, weil er tatsächlich durch seine Art zu philosophieren gezeigt hat, dass die Moral in ein ziemliches Problem bekommt, wenn sie nicht mehr auf Gott gründet. Weil worauf soll sie denn eigentlich sonst noch gründen? Wie kann man Moral begründen? Und das ist eine Frage, mit der sich Philosophen heute noch rumschlagen. Also die Letztbegründung von Moral ist extrem schwierig. Und Marquis de Sade, jetzt komme ich nochmal zur Empathie zurück. Also diese Romane, Justine und Juliette, das ist ein Roman, den ich für meine Doktorarbeit damals sehr genau gelesen habe. 10 Bände, Justine und Juliette. Ich kann Ihnen sagen, ich war froh, als diese Doktorarbeit dann irgendwann noch fertig war. Aber geschildert werden eben wirklich extrem sadistische Szenen, wo Frauen, also vor allem Justine, also Justine ist die Tugendhafte der beiden, ja, Justine, also Juliette ist lasterhaft, die geht dann aber ihren erfolgreichen Weg, weil sie einfach überhaupt kein Mitleid hat und total instrumentell auf die Dinge schaut und nur auf ihre Lust schaut und so weiter. Also Justine ist, mit der ist soweit alles in Ordnung. Und Juliette, umgekehrt, mit Juliette, die macht so ihren Weg, aber Justine, das ist die Tugendhafte der beiden. Und Justine ist so tugendhaft, dass sie im Menschen immer nur das Beste sieht und denkt, der Mensch ist gut und ganz vertrauensselig ist. Und natürlich wird Justine nur vergewaltigt, gequält und so weiter. Und wie kann das denn überhaupt einem Romancier wie de Sade gelingen? Wie kann das überhaupt den Libertins gelingen, ihre Opfer auf diese Art und Weise zu quälen? Auch durch Empathie tatsächlich. Denn nur wenn ich mich in die Opfer einfühle, wenn ich versuche zu verstehen, was sie so richtig quält, kann ich sie auch bis zum Äußersten quälen. Das heißt, die Empathie, die Kraft der Einfühlung lässt sich in beide Richtungen sozusagen nutzen. Ja? Also einmal natürlich, um Opfern zu helfen, aber auch, um sie umso mehr zu quälen. Ich kann sie auch erniedrigen, indem ich versuche zu verstehen, wie ich sie schön klein halten kann, wie ich Menschen schön klein halten kann. Also die Empathie als Kraft der Einfühlung ist erstmal an sich noch gar nicht moralisch, sondern sie kann auch genau das Gegenteil sein. Es gibt einen sehr großen Kritiker der Empathie, das war wiederum Friedrich Nietzsche, der hat gesagt, dass der empathische Mensch eigentlich ein selbstloser Mensch ist. Ja, und dieses Selbstlos, das meinte er eben nicht im Sinne von altruistisch, also man ist selbstlos, man ist nicht egoistisch, sondern er meint, dass so richtig empathische Menschen gar kein Selbst mehr haben, weil sie ganz und gar aufgehen in einem anderen und gar nicht mehr bei sich selber sind, überhaupt keine Differenz mehr einziehen. Und das kann man sehen, also diese Selbstlosigkeit, dieses ganz und gar Aufgehen im anderen kann auch eine Art von, natürlich auch von Überidentifikation mit Opfern sein. Vielleicht sogar auch eine Anmaßung. Also wir sehen ja jetzt zum Beispiel, dass sich sehr viele Menschen aus Solidarität mit den Iranerinnen die Haare abschneiden. Was erstmal eine Solidaritätsgeste ist, was natürlich ganz viel mit Empathie zu tun hat. Und auch, ich will das jetzt auch gar nicht diskreditieren, das ist auch sicher aus einem wirklich moralischen Empfinden heraus. Aber gleichzeitig kann man natürlich auch sagen, ist es nicht irgendwie auch eine Anmaßung, so als wäre man jetzt auch Iranerin? Also wird da überhaupt noch eine Differenz eingezogen? Ja, ich weiß nicht, ob Sie sehen, was ich meine, aber es ist eine ganz, ganz schwierige Gratwanderung, die da erfolgt. Und noch klarer sieht man diese Selbstlosigkeit dann auch in Freundschaftsgesprächen. Also nehmen wir an, es unterhalten sich zwei Freundinnen miteinander. Die eine Freundin hat gerade ein ganz großes Beziehungsproblem und sucht jetzt bei ihrer Freundin, nennen wir sie mal Lisa, Rat und sagt also, Lisa, was soll ich jetzt tun? Und Lisa hat jetzt zwei Möglichkeiten, nämlich einmal sich ganz und gar in ihre Freundin, nennen wir sie jetzt mal Rita, einzufühlen. Also ganz und gar die Wirklichkeit mit den Augen von Rita zu sehen. Und dann wird sie wahrscheinlich ihr gar keine besonders guten Ratschläge geben können, sondern sie wird sie eigentlich nur in dem bestätigen, wie sie die Welt sowieso schon wahrnimmt. Weil sie versucht ja, Rita zu sein, also sich ganz und gar in sie hineinzudenken und hineinzufühlen. Das heißt also, wirklich gute Ratschläge kann Lisa Rita nur geben, wenn sie mit einem Bein sozusagen auch noch sie selbst bleibt. Also das heißt, natürlich ist in Freundschaften Empathie wichtig. Also einen Freund, der gar nicht empathisch mit mir ist, den will ich gar nicht haben. Aber trotzdem soll er immer noch auch er selbst bleiben, damit er mir sagen kann, was er an meiner Stelle tun würde. Und zwar er als er und nicht als ich. Ja, also das heißt, diese Empathie, das ist genauso wie die Empfindlichkeit ein sehr, sehr zweischneidiges Phänomen. Letztes Beispiel, man kann auch aus Empathie das Falsche tun. Wir alle erinnern uns noch an den Beginn des Angriffskrieges von Russland auf die Ukraine. Wir alle waren geschockt. Wir alle waren und sind es immer noch, wobei man sich ja langsam schrecklicherweise auch gewöhnt daran. Natürlich extrem empathisch mit den Ukrainerinnen und Ukrainern. Und es gab, Sie werden sich sicher erinnern, laute Rufe danach, close the sky, also schließ den Himmel über der Ukraine. Das war das, was Menschen, die wirklich empathisch waren, unbedingt wollten, weil sie so mitgelitten haben mit diesen Menschen, die jede Sekunde damit rechnen mussten, eine Bombe auf den Kopf zu kriegen. Aber hätte man das gemacht damals oder würde man es jetzt machen, dann würden wir längst Teil dieses Krieges sein, dann gäbe es längst einen dritten Weltkrieg. Da sind sich, ich glaube, alle Militärexperten ziemlich einig. Das heißt, man kann aus Empathie tatsächlich das Falsche tun und Empathie kann Gewalt nicht nur verhindern, sondern auch Gewalt erzeugen. So, also das jetzt erstmal zu diesen beiden Begriffen, Empfindlichkeit und Empfindsamkeit. Und ich glaube, man hat schon gesehen, also zum einen, dass die Sensibilität aus diesen beiden großen Dimensionen besteht und aber eben auch, wie komplex, wie vielschichtig, wie schwierig eigentlich es ist, die Sensibilität jetzt einfach nur so über einen Kamm zu scheren oder zu sagen, es ist gut, sensibel zu sein. Nein, es ist eben beides. Es geht in beide Richtungen. Und genau von dieser Ambivalenz ist eben auch unsere Zivilisationsgeschichte gezeichnet und geprägt. Also das, hoffe ich, ist jetzt einigermaßen deutlich geworden. Jetzt ist die Frage, wo stehen wir denn eigentlich jetzt? Und das hat ja Herr Müller in der Einführung schon skizziert. Also wir sind jetzt heute, finden wir uns in einer Gesellschaft wieder, die extrem sensibilisiert ist für Sprache, für Gesten, für das Geschlechterverhältnis, alles, was sich da so abspielt. Und diese Sensibilisierung, die hat ein Autor, finde ich, noch mal sehr gut sozusagen illustriert, also wo wir uns gerade gesellschaftlich eigentlich befinden. Und der Name dieses Autors ist Aladin El Mafalani. Der hat ein Buch geschrieben, Das Integrationsparadox. Und da versucht er sich die Gesellschaft, unsere moderne, westliche, aufgeklärte, fortschrittliche Gesellschaft, so vorzustellen wie einen Raum. Und in der Mitte dieses Raumes steht ein Tisch und auf dem Tisch steht ein Kuchen. Und er sagt, vor vielen, vielen Jahren war es, oder vor noch gar nicht so vielen Jahren, mein Gott, war es so, dass um diesen Tisch herum eigentlich nur Männer saßen, weiße Männer, vielleicht auch eher alte weiße Männer. Die haben sich diesen Kuchen geteilt. Ne, also man denke an Seilschaften, man denke an die Vergabe von Führungspositionen und so weiter. Sie alle wissen, was ich meine oder was Aladin El Mafalani meint. Und nun ist es so, dass eben in den letzten Jahrzehnten, und genau in diesem Bild, ja, die alten weißen Männer, die um diesen Tisch herum sitzen, da gibt es ganz viele marginalisierte Gruppen, also Frauen, Transpersonen, Migranten und Migrantinnen und so weiter, die sitzen so eher so ganz am Rand unten auf dem Boden. Und jetzt ist es eben in den letzten Jahrzehnten passiert, dass diese Gruppen auch an den Tisch strömen und auch was abhaben wollen von diesem Kuchen. Und das führt natürlich zu Spannung. Also das setzt eine Gesellschaft einfach enorm unter Spannung, wenn das passiert, weil man dann diesen Kuchen natürlich ganz neu verteilen muss. Also diesen Verteilungskampf, den führen wir heute an Theatern, in Zeitungen, überall, ja, wo es darum geht, wie besetzen wir denn eigentlich Redaktionen? Wie besetzen wir ein Ensemble? Wer darf spielen? Wer darf was spielen? Das sind die Kämpfe, die wir heute kämpfen. Und Aladin Elmar Falani sagt, und ich würde ihm da zustimmen, ja, dass wir vorsichtig sein sollten, nur darüber zu klagen, sondern das ist erstmal ein Fortschrittsindikator. Das heißt, dass eben diese Gruppen, diese marginalisierten Gruppen, ihren Teil haben wollen von dem Kuchen. Oder dass sogar, und da wird es natürlich besonders heikel, sie vielleicht auch einfordern, dass man das Rezept des Kuchens verändert, weil der Kuchen vielleicht gar nicht so gut schmeckt. Also da sind wir beim ganzen Thema Leitkultur. Ja, welche Kultur soll uns denn eigentlich leiten in einer multikulturellen Gesellschaft? Das sind natürlich alles hochkomplexe, schwierige Fragen, mit denen wir heute beschäftigt sind. Und ich würde sagen, das ist auch erstmal gut so. Das Problem ist nur, dass eben die Debatten über diese ganzen hochsensiblen, schwierigen Themen oft gar nicht so richtig möglich sind, weil eine so hohe Empfindlichkeit, also Reizbarkeit in den Debatten vorherrscht. Und ich kann Ihnen da nur ein Beispiel geben, das mich tatsächlich auch dazu bewogen hat, jetzt dieses Buch zu schreiben. Ich war vor einigen Jahren mal eingeladen im Berliner Literarischen Kolloquium. Und da ging es um gendergerechte Sprache. Und ich bin Feministin. Und ich glaube, es gibt gute feministische Gründe, die gendergerechte Sprache in Frage zu stellen. Nicht, weil sie unästhetisch ist, sondern aus ganz anderen Gründen, die auch was zu tun haben damit, dass eben die, um nur eine Sache zu nennen, dass eben die gendergerechte Sprache wieder das Geschlecht betont, also uns wieder sozusagen einordnet nach dem, was wir alle irgendwie zwischen den Beinen haben. Und dass es ja eben vielleicht in manchen oder auch vielleicht auch sogar den meisten Kontexten darum gar nicht gehen sollte. Ich denke, es gibt auf jeden Fall sehr gute Gründe, eine Debatte darüber zu führen, ob wir diese Sprache wollen oder nicht und welche Gründe dafür sprechen und welche Gründe dagegen sprechen. Und ich habe also auf dieser Veranstaltung versucht, eine solche Debatte auf der Bühne anzuregen und habe einfach versucht, mal so ein paar Argumente gegen eine gendergerechte Sprache und für das generische Maskulinum ins Feld zu führen, weil ja dieses generische Maskulinum den unschätzbaren Vorteil hat, dass es geschlechtsneutral ist und alle meint. Ja, also natürlich gibt es immer noch das Problem, dass es eben ein Maskulinum ist und dass vor unserem geistigen Auge eher Männer erscheinen. Aber da ist dann eben die Frage nach Henne und Ei, weil wenn man sich mit Menschen unterhält, die in der DDR sozialisiert wurden, auch mit Frauen, die sagen ganz selbstverständlich, ich war Dreher, ich war Schlosser, ich war Ingenieur, weil es in der DDR einfach total normal war, dass Frauen gearbeitet haben. Das heißt, die haben sich gehört und wahrgenommen gefühlt in diesem generischen Maskulinum. Und wenn man sich, also es ist tatsächlich so, dass dieser Ruf nach gendergerechter Sprache eher sozusagen aus Gesellschaften kommt, wo es eine extreme Unwucht in der Arbeitswelt gibt. Also ich will jetzt gar nicht irgendwie zu sehr einsteigen in dieses Gender-Thema, das können wir vielleicht ja noch in der Debatte machen. Worauf es mir jetzt ankommt, ist zu erzählen, was dann passierte. Nämlich, ich merkte schon, dass so junge Frauen in der ersten Reihe so ganz nervös wurden und so rumrutschten und dann auch so dazwischen riefen und mich irgendwie beschimpften. Und dann irgendwann kulminierte das dann in diesem Satz, hören Sie endlich auf, Sie beleidigen uns. Und damit war natürlich im Grunde die ganze Diskussion vorbei, weil natürlich will ich niemanden beleidigen. Ne? Aber dieses Gefühl des Beleidigtseins hat im Grunde die ganze den Versuch, jetzt irgendwie mal sachlich über das Thema zu reden, eigentlich erstickt. Und diese hohe Sensibilität, diese hohe Reizbarkeit in den Debatten, das ist das Problem. Nicht die Tatsache, dass sie stattfinden, das finde ich erstmal gut. Und vielleicht überzeugt mich auch jemand, dass es gut ist, eine gendergerechte Sprache einzuführen. Ja, also das will ich überhaupt nicht ausschließen. Aber diese Reizbarkeit, das ist ein Problem. Und da sind wir bei einem Paradox, dass schon Alexis de Tocqueville, das war ein französischer Philosoph, sehr klar erkannt hat. Deshalb sprechen wir heute auch vom Tocqueville-Paradox. Und Alexis de Tocqueville war in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts viel in Amerika unterwegs. Und er, also einer sehr, sehr jungen Demokratie. Und er hat dort beobachtet, dass je gleichberechtigter die Menschen sind, desto sensibler werden sie für noch bestehende Differenzen. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir in unserer Gesellschaft auch beobachten können. Ja? Man könnte ja sagen, mit so einem ganz nüchternen Blick, wir sind heute so, und damit mit wir meine ich tatsächlich auch Transpersonen, Migranten und Migrantinnen und so weiter. Wir sind, auch wenn es noch Defizite gibt, definitiv gibt es die noch, trotzdem sind wir so gleichberechtigt wie keine Gesellschaft vorher. Und man hat das Gefühl, je gleichberechtigter wir werden, desto stärker wird die Sensibilität dafür, dass es in bestimmten Bereichen noch nicht reicht. Ja, oder dass eben Sprache strukturell, grammatisch ausschließend ist und so weiter. Also diese Debatte um gendergerechte Sprache, nie hätte die in den 70er Jahren stattfinden können, wo Frauen erstmal damit beschäftigt waren, ein Recht auf Abtreibung durchzusetzen. Das wäre unmöglich. Also wenn da jemand gesagt hätte, wir müssen uns jetzt aber mal mit der Sprache beschäftigen, da hätten die anderen Frauen gesagt, sag mal, spinnst du? Wir haben hier ganz andere Probleme. Sprache? Was soll das? Ne, jetzt haben wir das irgendwie geklärt, also siehe Amerika, auch das Recht auf Abtreibung ist wackelig, ja, aber ne, wir sind eigentlich sehr weit fortgeschritten in der Gleichberechtigung, aber wir finden immer noch etwas, was noch nicht in Ordnung ist, konzentrieren uns darauf und werden extrem empfindlich, wenn jemand anderer Meinung ist und das nicht als Problem anerkennt. Und dieses Paradox von Tocqueville, also je gleichberechtigter Gesellschaften werden, desto sensibler werden wir für noch bestehende Differenzen, ruft eben auch eine genauere Betrachtung dessen auf den Plan, was man so Privileg nennt. Ja, also was ist eigentlich ein Privileg? Mir ist aufgefallen, dass wir in der letzten Zeit diesen Begriff des Privilegs sehr oft verwenden, für alles Mögliche. Also Privileg meint ja erstmal dem Wort nach ein Vorrecht, also das Vorrecht einer bestimmten Gruppe. Und wir sind uns wahrscheinlich alle einig, dass Gruppen keine Vorrechte haben sollten, also qua Geburt oder qua Abstammung oder was auch immer. Das ist feudal. Das sollte natürlich in einer Demokratie, wo es um Chancengleichheit geht, nie vorkommen. Aber auch da habe ich manchmal das Gefühl, dass dieser Begriff sehr unscharf verwendet wird. Und also zum Beispiel, dass mir während der Corona-Krise mal gesagt wurde, als ich erzählt habe, dass wir immer in unseren Schrebergarten fahren, als die Kita zu war und die Schule und alles schrecklich war, da sind wir halt in diesen Schrebergarten sogar gezogen eine Zeit lang. Schrebergarten, also Kleingarten, Mini, kleine Holzhütte, also es ist keine Villa oder so, es ist ein Schrebergarten. Und dann wurde mir gesagt, ja, du mit deinem Privileg, du hast ja einen Schrebergarten. Und dann habe ich gesagt, wieso ist das jetzt ein Privileg? Also wir haben uns halt irgendwann dazu entschieden, uns auf eine Warteliste setzen zu lassen und haben dann irgendwann diese Mini-Parzelle zugewiesen bekommen. Das hättest du ja auch machen können. Also womit ich nur sagen will, dass nicht alles das, was wir als ein Privileg bezeichnen, ist auch eins, sondern manche Dinge haben vielleicht auch was mit Entscheidungen zu tun oder mit Prioritäten oder, und da wird es natürlich jetzt ganz haarig, vielleicht auch mit einer eigenen Leistung. Aber da würde natürlich der radikale Egalitarist sagen, naja, Leistung, worauf beruht denn Leistung? Vielleicht ja dann doch auf sowas wie sozialer Hintergrund, finanzielle Spielräume, vielleicht auch sowas wie Gene, ja, also dann doch vielleicht irgendwie was Vererbtes, körperlich Vererbtes, weil Intelligenz vielleicht auch nicht einfach so vom Himmel fällt und so weiter. Also das heißt, die Frage sozusagen, ob Leistung wirklich nur eigen erbracht ist oder nicht vielleicht doch auch irgendwie von außen kommt und dann wiederum doch etwas mit einem Vorrecht auch durchaus zu tun haben kann, ist natürlich wieder seinerseits total umstritten. Und das ist auch gut, dass wir auch da diese Debatten natürlich führen. Ja, also was an der Leistung ist eigentlich meins und was habe ich doch einfach dem Glück vielleicht auch zu verdanken oder anderen Menschen oder gesellschaftlichen Zuständen und was auch immer oder auch meiner Hautfarbe und so. Das, genau diese Debatten führen wir ja jetzt. Ich würde aber sagen, wenn wir jetzt nochmal vielleicht diese sehr großen und schwierigen und auch Probleme jetzt erstmal ausklammern, nochmal auf die Sensibilität, die Reizbarkeit in Debatten zurückkommen. Also auf dieses hören Sie endlich auf, Sie beleidigen uns. Dann, glaube ich, wird deutlich, dass wir eben gerade jetzt an diesem Stand der Sensibilisierung auch eine gewisse Widerstandskraft brauchen. Also wir brauchen in den Debatten die Fähigkeit, dann doch auch etwas auszuhalten, nicht alles persönlich zu nehmen, bei der Sache zu bleiben. Und unter anderem dieses Problem, ja, der Debattenreizbarkeit hat mich eben zu dem Gedanken gebracht, dass wir Resilienz kultivieren müssen, und zwar gerade in unserer hochsensibilisierten Gesellschaft. Und dieser Begriff der Resilienz, wird ja seinerseits, sagen wir mal, sehr ambivalent gesehen. Ja? Und ich finde auch erstmal zu Recht, weil wenn man sich den Begriff anschaut, schon allein dem Wort nach, dann heißt Resilienz so viel wie abprallen, zurückprallen. Also das heißt, ich stehe da und irgendjemand versucht, mich von irgendwas zu überzeugen, prallt an mir ab, geht mich gar nichts an. Irgendjemand leidet, braucht meine Hilfe, prallt einfach auch an mir ab, habe ich nichts mit zu tun. Also das heißt, die Resilienz, wenn man es nur dem Wort nach nimmt, ist natürlich, hat nichts mit Empathie zu tun, hat auch nichts mit einer Offenheit zu tun, ja, für gute Argumente und so weiter. Und diese Art von Resilienz können wir natürlich auch in unserer Gesellschaft vielfach beobachten. Ja, also Leute, die sich selbst am nächsten sind, an denen halt so alles irgendwie zurückprallt, die auch die ganzen Argumente der sogenannten Woken-Generation einfach nur bescheuert finden, sich aber noch nie wirklich damit auseinandergesetzt haben, was da vielleicht auch drinstecken könnte an guten Argumenten. Also diese Art von Verschlossenheit, die assoziieren wir mit Resilienz und natürlich auch so etwas wie, also das ist ein Begriff, der wurde in den letzten Jahren vielfach verwendet, ich stehe dem sehr kritisch gegenüber, ich nenne ihn jetzt aber trotzdem toxische Männlichkeit, ja, die toxische Männlichkeit, mit der auch im Grunde immer sowas gemeint ist wie so eine männliche Verpanzerung, also dieser Panzer, das ist etwas, da hat zum Beispiel Klaus Teweleit ein großartiges Buch drüber geschrieben, Männerfantasien, da geht es ganz viel um die Verpanzerung des soldatischen Mannes, natürlich auch um die Erziehung zu Männlichkeit, die ganz viel damit zu tun hat, dass man eben, also zumindest sagen wir mal bis vor einigen Jahrzehnten, das ändert sich ja auch alles langsam, aber das, ne, Jungs weinen nicht, ein Indianer kennt keinen Schmerz und so weiter, diese ganzen Erziehungs Aspekte, die man kennt oder die man vielleicht noch gut erinnert. Also das heißt, sagen wir mal, dieser plumpe Resilienzbegriff steht auch in Verbindung eben zu dieser Vorstellung von männlicher Härte, sagen wir mal so. Und in meinem Buch versuche ich aber, die Resilienz ganz anders zu begreifen, nämlich zu zeigen, dass Resilienz und Sensibilität überhaupt keine unvereinbaren Gegensätze sind, sondern dass beides dialektisch verschränkt ist, beziehungsweise dass eine Resilienz in einem wohlverstandenen Sinne und ich möchte fast sagen, eine Resilienz, die wirklich resilient ist, gar nicht ohne Sensibilität auskommt. Also die Resilienz braucht die Sensibilität, sie erwächst aus ihr. Und das kann man sich an vielen Phänomenen klar machen. Also zum einen wiederum aus der Literatur. Jean de La Fontaine, da gibt es 17. Jahrhundert war das, vielleicht kennen Sie das, eine Fabel von Jean de La Fontaine, die Eiche und das Schilfrohr. Und in dieser Fabel unterhalten sich die Eiche und das Schilfrohr, also die Eiche, ne, die so ganz kräftig und stabil gebaut ist, irgendwie verwurzelt in der Erde, und dieses Schilfrohr, was so irgendwie so im Wind so hin und her schwingt, unterhalten sich darüber, wer denn von den beiden besser gegen einen Sturm gewappnet ist. Und die Eiche guckt natürlich auf dieses Schilfrohr runter und sagt, ja, ist doch wohl klar, ne? Ich bin hier irgendwie die starke Eiche und du bist dieses schwächliche Schilfrohr, viel zu fragil, um dem Wind standzuhalten. Und das Schilfrohr sagt so, naja, warten wir mal ab. Und was passiert? Der Sturm kommt und die Eiche wird gefällt und das Schilfrohr wird zwar gebogen, aber es überlebt den Sturm. Und natürlich, also man kann ganz viel aus dieser Fabel, wie aus jeder Fabel, herauslesen. Ne? Also man kann auch, es hat auch so ein bisschen was von Opportunismus fast, ja. Also man so ein bisschen Fähnlein im Winde, ne? Man macht halt, oh, gut, wenn die Mehrheitsmeinung dahin geht, dann gehe ich auch dahin und dann passiert mir schon nichts und so. Das meine ich natürlich nicht, das ist überhaupt nicht resilient, sondern worauf es mir eher ankommt, ist, dass gerade die Widerstandsfähigkeit eine Beweglichkeit braucht. Auch eine gewisse Weise vielleicht auch sogar von Durchlässigkeit, von Dynamik, von Lebendigkeit. Und das kann man sich vielleicht, um jetzt einfach nochmal direkt ein anderes Bild nur anzuführen, auch klar machen anhand der Architektur. Also ein Wolkenkratzer, der total stabil wie so eine Eiche gebaut ist, ja, so total starr, ein solcher Wolkenkratzer ist instabil. Weil er eben gerade bei Sturm nicht standhalten kann, weil ihm die Beweglichkeit fehlt. Also ein Wolkenkratzer braucht eine gewisse Flexibilität sozusagen, um stabil zu sein. Und an diesen Bildern sieht man schon, dass eben die Resilienz, die wahre Resilienz aus meiner Sicht, eine wohlverstandene Fragilität eigentlich braucht. Und das kann man sich ja, vielleicht ist es auch schon so ein bisschen deutlich geworden, also gerade wenn wir uns eben auch jetzt so diese ganzen Debatten angucken, in denen wir uns wiederfinden. Ich glaube nicht, dass jemand, der sich diesen Debatten einfach nur verschließt und da starr steht, ja, wie so ein Fels in der Brandung, dass diese Person tatsächlich, wenn man so will, zukunftsfähig ist. Ja, weil wir müssen uns diesen Debatten öffnen, wir müssen uns mit ihnen beschäftigen, weil es eben immer auch etwas gibt, was es sich lohnt, genauer anzugucken. Und weil es viel zu einfach ist, einfach nur zu sagen, ach, das ist irgendwie alles so ein Quatsch, irgendwie so ein woker Blödsinn, interessiert mich alles nicht. Nein, also gerade wenn wir uns vergegenwärtigen, wie ich ja eingangs versucht habe zu sagen, dass die Sensibilität eben schon für den Fortschritt natürlich ganz, ganz wesentlich ist. Also dass wir empfindsam reagieren auf den Schmerz eines anderen Menschen, dass wir Rücksicht nehmen, dass wir interessiert sind am Wohl des anderen, dass wir, dass wir auch in einem sittsamen Sinne achtsam sind, also dass wir unsere Notdurft nicht irgendwie im Wohnzimmer verrichten, sondern woanders und so weiter. Also da gibt es unzählige Beispiele dafür, dass diese Sensibilität tatsächlich ein Fortschrittsindikator ist. Und deshalb kann man diese Debatten nicht einfach nur abwehren. Ich möchte aber noch auf einen anderen Denker jetzt etwas näher zu sprechen. Ich muss mal ganz kurz gucken, 8:30. Ja, 5 Minuten nehme ich mir jetzt noch dafür. Nämlich Friedrich Nietzsche. Und ich hatte ja vorhin schon angedeutet, dass wir eben in einer Gesellschaft leben, die dem Schmerz nicht sehr offen gegenübersteht. Ja, Schmerz gilt es zu vermeiden. Wir haben natürlich auch das Phänomen Safe Space. Ja, also das heißt, man will auch mit anderen Meinungen oder überhaupt mit anderen Menschen, die anders sind als ich, auch gar nicht so richtig gerne in Berührung kommen. Dann gibt es natürlich auch das Phänomen, dass man Kinder auch gar nicht mehr jetzt so bestimmten Erfahrungen aussetzen will. Also ich wohne im Prenzlauer Berg, ja, da schickt man sein Kind dann gerne auf die Privatschule, ne, damit da jetzt nicht zu viele soziale Unterschiede in den Klassen, das ist ja auch alles unangenehm und man möchte, dass bitteschön der Freund auch 5 Meter Bücherregal zu Hause stehen hat und so. Also alles das, was so mit Krisenerfahrungen zu tun hat, das wollen wir uns lieber sparen. Ja. Und natürlich auch im Geschlechterverhältnis, dass am besten Männer und Frauen auch gar nicht mehr zusammen in den Fahrstuhl steigen, weil man weiß ja nicht so genau, was da passiert und so. Also man will einfach Krise und auch sowas wie vielleicht eben Ambivalenz in Situationen und so, alles viel zu heikel, wollen wir nicht mehr. Ich übertreibe und spitze jetzt so ein bisschen zu. Und man sieht aber auch sofort, dass diese Art der Krisenvermeidung uns zwar sensibler macht, aber nicht unbedingt resilienter in Situationen, sondern möglicherweise sogar eher schwächer. Also wenn wir ständig nur Krisen vermeiden, dann sind wir immer mehr abhängig davon, dass uns der Staat schützt, dass er klare Regeln aufstellt, dass es dann in Universitäten am besten auch durchsichtige Türen gibt, damit im Sprechzimmer nicht irgendwas passieren kann und so weiter. Also das heißt, wir entmündigen uns eigentlich selber als liberale Subjekte. Dieses Kippen, ja, dass man eben Krisen zu vermeiden versucht und glaubt, dadurch fortschrittlich zu sein und zukunftsfähig, in Wahrheit aber eigentlich, ich überspitze jetzt wieder, ein Stück weit die Demokratie vielleicht auch abschafft, die ja nun mal auf der Mündigkeit der Bürgerinnen und Bürger beruht, Das steht in einem sehr krassen Kontrast zu dem, was eigentlich Friedrich Nietzsche für richtig gehalten hat. Und zwar ist ja Nietzsche, wenn man so will, eigentlich der Philosoph der Resilienz, also der Vordenker der Widerstandskraft. Ja, es gibt ja diesen Satz von ihm, der auch erstmal komisch klingt für unsere Ohren, ne? Was mich nicht umbringt, macht mich stärker. Das klingt auch irgendwie nach toxischer Männlichkeit und Soldatentum und Stahl und so weiter. Das will man eigentlich nicht so richtig. Aber wenn man sich tiefer mit Nietzsche beschäftigt, dann sieht man zum einen, dass natürlich Nietzsche selbst ein extrem sensibler Mensch war. Also er musste sensibel sein, weil er sonst gar nicht diese Philosophie hätte hervorbringen können, weil er gar nicht so ein eben sensibler Diagnostiker gewesen wäre, der so viel sieht, der sich so einlässt auf die Welt. Er war aber natürlich auch in einem ganz körperlichen Sinne total sensibel. Der war eigentlich das, was man jetzt als hochsensibel bezeichnen würde. Der ist ja immer dem guten Klima hinterhergereist, weil er solche Migräne hatte und so weiter. Also der war extrem sensibel. Also das erstmal so zur Person Friedrich Nietzsche, der eben überhaupt nichts Soldatisches oder Verpanzertes hatte, im Gegenteil. Und er hat aber eben auch in seiner Philosophie immer wieder an unterschiedlichsten Stellen klargemacht, wir müssen er hat es an einer Stelle sogar gesagt, dem Schmerz offen stehen, ja, und wir müssen die Krise durchlaufen, um resilient zu werden. Also nicht die Krise einfach nur vermeiden, sondern durchlaufen. Und natürlich sind wir uns alle einig, dass wir jetzt nicht voneinander fordern sollten, dass wir uns alle mal richtig schwerst traumatisieren sollten, weil wir nur so resilient werden. Ja, das kann damit nicht gemeint sein. Aber es kann eben auch nicht gemeint sein, dass wir alles, was krisenhaft ist oder alles, was mit negativen Gefühlen zu tun hat, Stichwort positive Psychologie, das ist ja auch so ein Trend der Zeit, ja, so negative Gefühle und so will man irgendwie auch nicht mehr, dass man das sozusagen vermeidet, sondern die Krise, die muss durchlaufen werden und dann werden wir resilient. Und ich glaube, dass es etwas ist, was man schon heute noch tatsächlich von Nietzsche lernen kann. Und ich glaube, wenn es uns gelingt, in der Resilienz die Sensibilität wirklich wachzuhalten, also die Sensibilität für uns selber, die Sensibilität aber auch für andere, dann schaffen wir es auch, lebendig zu bleiben und nicht zu verhärten, weil das passiert ja auch sehr schnell in diesem Debattenfeuer. Ja? Man verhärtet, weil man sich auch irgendwie schützen will. Ich glaube, nein, man muss tatsächlich offen bleiben, vielleicht sogar offen bleiben, gerade für die, die einen hassen. Und ich glaube, wenn es gelingt, diese Sensibilität tatsächlich wachzuhalten, dann sind wir von innen geschützt. Vielen Dank. Dankeschön.
Ja, wir kommen jetzt zum zweiten Teil der heutigen Veranstaltung, zum Diskussionsteil. Darf ich zunächst bitten, dass das Saallicht angemacht wird, dass ich die Fragen im Publikum auch erkennen kann. Danke, wir werden zunächst, werde ich einige Fragen am Podium stellen und dann werde ich die Diskussion öffnen. Für Sie, meine Damen und Herren, ja, vielleicht, dass wir 10 Minuten oder 15 Minuten hier. Mhm. Ich möchte gleich anknüpfen an Ihre letzten Ausführungen zu Friedrich Nietzsche und diese Ambivalenz in seiner Person, einerseits eben diese Hypersensibilität auf der einen Seite und dieser Wunsch nach Stärke und Unverletzlichkeit auf der anderen und Resilienz, wie Sie ausgeführt haben, auf der anderen Seite. Nun steht Nietzsche für eine Epoche, spätes 19. Jahrhundert, wo im Bürgertum zumindest eine ungeheure Sensibilität im künstlerischen Bereich, in der Literatur herausgebildet wird, der Impressionismus, dann die Literatur gipfelnd im Romanwerk von Marcel Proust zum Beispiel. Und gleichzeitig kippt diese Gesellschaft in den Ersten Weltkrieg und eine ungeheure Brutalisierung der Gesellschaft, die für die Menschen diese Epoche zunächst gar nicht vorstellbar so. Jetzt meine Frage, gibt es solche Kipppunkte? Kann man sagen, dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen einerseits einer sagen wir mal, übertriebenen Sensibilisierung in einer Gesellschaft und dann möglicherweise aus einem verdeckten Begehren heraus einen Umschlag, um all diese Last der Sensibilisierung dann loszuwerden?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, natürlich auch eine sehr aktuelle Frage.
Ja.
Und es gibt tatsächlich, da geht es auch sehr ausführlich drum in meinem Buch, einen Aufsatz von Freud, den er geschrieben hat, kurz nach dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges, zeitgemäßes über Krieg und Tod. Und Freud sitzt in Wien 1915 und versteht wirklich buchstäblich die Welt nicht mehr. Und er versteht nicht, wie die Massen plötzlich in diesen Krieg ziehen können, kriegsbegeistert sind. Genau, eben gerade diese kultivierte Gesellschaft, ja, die plötzlich ins Archaische zurückkippt, wenn man so will. Und Freud versucht eben genau das zu verstehen in diesem Aufsatz. Und ein wirklich lesenswerter Text gerade jetzt. Und er sagt, dass eine Erklärung dafür ist, gerade dieses Hochspannen der Sittsamkeit und auch der sozusagen der kulturellen Anforderungen. Also ich glaube, er formuliert das so, dass er sagt, wir haben die kulturellen Anforderungen extrem hoch gespannt. Ja, wir sollen irgendwie eben sittlich sein, moralisch sein, uns zurücknehmen und so weiter, damit das Zusammenleben gut funktioniert. Aber was vergessen wurde, sagt Freud, ist sozusagen die ganze destruktive Dimension, die der Mensch eben auch in sich trägt. Die gibt es nun mal und die lässt sich auch nicht einfach zum Verschwinden bringen. Also gerade in so hochsensibilisierten Gesellschaften wie der unseren bleibt immer die Frage, wo ist eigentlich die Destruktivität aufgehoben? Und man kann natürlich mit Freud sagen, dass die Kultur wiederum auch ein guter Ort ist dafür, also die ganzen Fantasien, die man da lassen kann und so weiter. Aber wenn wir uns unsere Gegenwart angucken, da wird ja auch, also auch die, gerade die Kultur wird ja im Moment ordentlich durchgefegt. Ja? Also alles, was da irgendwie an Brutalität oder ne, wenn ein Künstler wie weiß ich nicht, Caravaggio oder so auch in den Ruch kommt, sexuell nicht ganz einwandfrei sozusagen seine Umwelt behandelt zu haben, dann, also ist jetzt ein bisschen polemisch ausgedrückt, dann kann es eben schnell passieren, dass bestimmte Bilder auch nicht mehr ausgestellt werden und so weiter. Also diese Abneigung der Gegenwart eigentlich auch gegen die tiefe Ambivalenz in jedem von uns, also wenn man es freudianisch denkt, dann sind wir alle von dieser Ambivalenz sozusagen durchzogen. Wir alle haben ein gehöriges Maß an Destruktivität in uns. Und die Frage ist eben immer, wo lassen wir die eigentlich? Und wie man das eben auch aus dem Privaten kennt, dass wenn man keinen Ort dafür findet, keine Form dafür findet, dann bricht sie aus einem heraus, genau in den falschen Momenten. Oder eben in Momenten, die es erlauben, in irgendeiner Form. Und Freud sagt jetzt, der Krieg ist sozusagen genau ein solches Ventil, weil der Krieg ist ein Raum sozusagen, der sogar die Brutalität und die Destruktivität erfordert und fördert. Also er erzwingt es ja geradezu. Und das wiederum stößt dann auf fruchtbaren Boden, weil die Menschen sich in gewisser Weise wie befreit fühlen. Und so erklärt er das, diese Gleichzeitigkeit. Und das ist ja wirklich, also mich hat das schon auch erschreckt, ja, bei aller, auch bei mir selbstverständlich vorhandenen tiefen Empathie für das ukrainische Volk, hat mich doch auch erschreckt, wie plötzlich, also zumindest in den deutschen Feuilletons war das so, also eine Rhetorik wieder da war, wo ich wirklich dachte, die gibt es eigentlich nicht mehr. Also ich bin seit vielen Jahren FAZ-Leserin und da wurde sehr offensiv gefordert, dass man jetzt also wieder ganz klar in Feindbildern denken muss und das Böse bekämpfen muss und so weiter. Damit will ich nicht sagen, dass man Putin nicht bekämpfen muss. In jedem Fall muss man das. Aber diese Karl-Schmittisierung sozusagen der Medienwelt, das hat mich schon erschreckt.
Ist das nicht irgendwie kennzeichnend überhaupt für diese Debatten, die sich um das Phänomen Sensibilität kreisen, dass es da eine Täter-Opfer-Bildung immer gibt? Also man, unter Anführungszeichen, identifiziert sich mit Minderheit, mit bestimmten Gruppierungen, die man als benachteiligt empfindet. Mhm. Auf der anderen Seite konstruiert man aber sofort auch Täter. Täter, die eben diese Ungerechtigkeit, Diskriminierung und so weiter verursachen. Mhm. Und dass es dann eigentlich dieser Täterseite gegenüber relativ wenig Sensibilität gibt, sondern eher ein starkes Bedürfnis nach Strafe eigentlich. Mhm. Oder den ganzen Bereich des Shamings zum Beispiel jetzt, oder diese Vorverurteilungen, bevor Gerichtsverfahren überhaupt eingeleitet worden sind, genügt es schon. Da besteht ja überhaupt kein Mittel oder überhaupt nicht der Versuch, das zumindest mal offen zu halten.
Ja, ja, ich glaube, dass das Problem, also wir können uns ja vielleicht auf die MeToo-Debatte mal konzentrieren. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass sobald man versucht, irgendwie eine Komplexität zu erzeugen, dass man dann ganz schnell den Vorwurf erntet, und den habe ich auch geerntet, du betreibst Täter-Opfer-Umkehr. Also dass sobald man, und das, also in meinem Buch Die potente Frau, habe ich versucht, genau das zu sagen. Also natürlich zu sagen, es ist gut, wenn Vergewaltiger hinter Gittern kommen, selbstverständlich. Ja? Und es gibt auch viele gute Effekte von MeToo. Also ne, dass das eben so jemand wie Weinstein wirklich vor Gericht kommt. Dass es mal diskutiert wird, dass in bestimmten Bereichen einfach ein unerträglicher Sexismus vorherrscht. Und alleine nur die Tatsache, dass gezeigt wird, dass im Geschlechterverhältnis ganz offensichtlich irgendwas Fundamentales noch nicht stimmt, das ist natürlich erstmal ein Vorteil. Aber Sie haben es jetzt schon angedeutet, mich hat auch da vieles wirklich erschreckt und tut es auch immer noch, also diese Vorverurteilung und aber eben auch die Unterkomplexität der Debatte. Weil, und das war eigentlich mein Hauptargument in meinem Buch, man natürlich nicht nur mit dem Finger jetzt auf die Männer zeigen darf, sondern die Frauen müssen auch sich selbst thematisieren, weil sie natürlich sozusagen, man kann sagen, und da wird es wird natürlich heikel, Teil des Problems sind. Und da jetzt rede ich nicht davon, dass die Frau selber schuld ist, wenn sie einen Rock anzieht. Das ist totaler Schwachsinn. Natürlich ist sie nicht selber schuld, wenn sie einen Rock anzieht. Aber Frauen haben eben über sehr viele Jahre, Jahrhunderte gelernt, sich zurückzunehmen, kein eigenes Begehren zu haben. Also man kann das ja nachlesen, auch bei Freud, wobei der ja noch wirklich zu den reflektiertesten gehört. Ja. Die Frau hat keine eigene Libido. Also sowas wie ein weibliches sexuelles Begehren gibt es nicht, darf es gar nicht geben. Stand schon bei Rousseau, kann man im Emil wunderbar nachlesen. Ja. Die sexuell begehrende Frau ist eine Gefahr für die Kultur. Die darf es nicht geben. Ja. Die darf es einfach nicht geben. Und diese Aberziehung eines eigenen sexuellen Begehrens, ein Nichtverhältnis sozusagen zur eigenen Lust, also deshalb heißt das Buch auch Die potente Frau, es geht darum, die Potenz der Frau überhaupt erstmal zu finden. Das alles führt dazu, dass Frauen sich in Situationen, in sexuellen Situationen oft zurücknehmen, gar nicht genau wissen, was sie eigentlich wollen oder nicht wollen. Oder selbst wenn sie was nicht wollen, es nicht sagen, weil sie denken, sie dürfen jetzt den Mann aber nicht kränken. Ich glaube, also ich kenne sowas sehr gut. Ich habe das auch vielfach erlebt, dass man hinterher denkt, mein Gott, was hast du da eigentlich gemacht? Wolltest du doch überhaupt nicht. Aber das kann ich eben nicht einfach nur dem Mann ankreiden, sondern natürlich muss ich da gucken, wie kommt es dazu, dass man sich in diesen Situationen so passiv verhält? Und da hat eben die Kulturgeschichte einen entscheidenden Anteil dran. Und das hat mir in der MeToo-Debatte gefehlt. Also, dass man diese Seite mit thematisiert und dass man vor allem versucht, nicht den Mann sozusagen zu kastrieren, ja, und runterzuholen von seiner Macht und ihm alles zu nehmen, sondern dass die Frau nach oben strebt. Also das wäre für mich wirkliche Potenz. Also das hat schon Simone de Beauvoir, ein wirklich jetzt auch wieder sehr lesenswertes Buch, Das andere Geschlecht, 50er Jahre, eine ganz andere Gesellschaft, wo Frauen wirklich noch unterdrückt waren. Aber da beobachtet sie das schon, diese weibliche Lust daran, den Mann hinabzuziehen in das Reich der Immanenz, wie sie das nennt, anstatt dass die Frau nach oben strebt. Und wenn man so will, dann kann man weite Teile des MeToo-Diskurses genau so lesen. Es ist einfach eine Art von Ressentiment und Rache, die da vorherrscht, die ich nicht als produktiv empfinde. Also damit meine ich überhaupt nicht, dass man nicht Kritik üben sollte. Und wie nochmal, dass MeToo ganz viele auch wirklich erstmal einen positiven Einsatzpunkt hatte. Auf jeden Fall. Aber wir müssen diese andere Seite sehen, weil sonst verbleibt es in dieser Negativität des Ressentiments. Mhm.
Dieses Ressentiment, von dem Sie gerade gesprochen haben, und der Unwille, sich nach oben zu orientieren, statt von oben herunterzuziehen, kommt ja auch im Werk von Peter Sloterdijk zum Beispiel, wo die Vertikalspannung immer wieder betont wird, also die Forderung, dass Menschen sich nach oben orientieren sollen, während auf der anderen Seite jetzt dieses Phänomen der Identitätspolitiken haben, wo man die Menschen mehr definiert über Herkunft und Zugehörigkeit und dabei eigentlich über das Allgemeine zunehmend vergisst. Oder Sie haben ja auch in Ihrem Buch in einem Kapitel eben über die Krise des Allgemeinen gesprochen. Also das Phänomen, dass die Gesellschaft immer mehr in Gruppierungen, in Identitäten, in Zugehörigkeiten, in Tribes, in Communities zerfällt, die sich über diese Zugehörigkeit definieren. Und in einer Demokratie aber natürlich eine wesentliche Voraussetzung auch ist, dass man sich als Bürgerin eben dieses Staates sieht. Das heißt, bis zu einem gewissen Grad eben diese Zugehörigkeit auch überwinden muss. Ne? Ja. Sehen Sie das auch als Problem?
Also ich sehe das als Problem und benenne das auch als Problem. Und trotzdem würde ich erst mal sagen, dass natürlich marginalisierte Gruppen sich nolens volens erstmal auch benennen müssen als Gruppe. Ne? Also das geht gar nicht anders. Also ich kann nur um Anerkennung kämpfen, wenn ich mich als Identität irgendwie erstmal auch artikuliere und begreife. Also ohne das geht es nicht. Ne? Sonst könnten marginalisierte Gruppen gar nicht irgendwie an diesen Tisch, den ich versucht habe, vorhin so vorzustellen, streben. Also sie müssen das schon tun. Aber ich glaube, sie sollten das eben in einem strategischen und temporären Sinne tun. Im Sinne von, okay, eben, wir machen das jetzt, ja, um überhaupt erstmal auf unsere Situation aufmerksam zu machen. Aber wir lassen auch im rechten Moment wieder davon ab. Oder wir entgehen zumindest der Gefahr, uns durch diese strategische Benennung der eigenen Identität nicht hinterrücks wieder ins eigene Fleisch zu schneiden, beziehungsweise eben dafür zu sorgen, dass eine Gesellschaft auch zersplittert, dahingehend, dass zum Beispiel dann eben gesagt wird, ihr Weißen, ihr könnt uns ja gar nicht verstehen, ihr seid ja einfach total anders als wir People of Color. Also da wird eine ontologische Differenz so stark gemacht, dass eben eigentlich Kommunikation gar nicht mehr möglich ist. Oder vielleicht nochmal, um auf diese Bewegung des nach oben Strebens zurückzukommen, also diese ganze Debatte auch um kulturelle Aneignung, da finde ich, muss man zunächst mal sehen, dass auch die erstmal schon eine Berechtigung hat, also dafür sensibilisiert zu werden, dass eben Weiße sich natürlich vor allem im Kolonialismus, aber auch später, sich einfach anderer Kulturen bedient haben und mit ihnen Profit gemacht haben. Also im Kolonialismus ja ganz eindeutig so, aber natürlich auch später. Also ich meine, Elvis Presley hat sich natürlich an schwarzer Musik bedient und ist damit steinreich geworden. Und dass es da eine berechtigte Empfindlichkeit gibt, das glaube ich, ist richtig, und es ist richtig, sich darauf aufmerksam machen zu lassen. Und natürlich kann man auch sagen, dass diese Debatte, die ja vorhin auch schon angesprochen wurde, um dieses Amanda Gorman-Gedicht, ja, wer darf Amanda Gorman übersetzen? Also Amanda Gorman, eine schwarze Lyrikerin, die hat eben, erstmal schließt sie genau da an, zu sagen, ja, jetzt ist hier eine schwarze Lyrikerin, total erfolgreich, jetzt holt ihr Weißen euch wieder die Übersetzung. Ja? Ihr, schon wieder passiert das Gleiche. Also wenn man es von dieser Seite her begreift, dann ist es eben nicht einfach nur lächerlich, ne? Sondern man sieht schon, okay, ich kann das erkennen, woher das kommt. Und dann bin ich auch in der Debatte sofort viel offener, wenn ich das erstmal sehe. Das Problem, finde ich, ist eher, dass man sich, ob gewollt oder ungewollt, wieder ins Kleine und Marginalisierte eigentlich zurückzieht. Also indem dann eben People of Color sagen, wir wollen aber die Amanda Gorman übersetzen und ihr dürft das nicht. dadurch zieht man sich sozusagen wieder zurück ins Marginalisierte. Wir wollen unter uns bleiben, wir wollen uns übersetzen. Ich hätte es viel potenter gefunden, zu sagen, kommt, übersetzt hier die Amanda Gorman, ist okay, ja, aber wir wollen den nächsten Jonathan Franzen übersetzen oder den nächsten Richard Ford. Mhm. Oder, also, ne, dass man sozusagen gar nicht sich da so einigelt in seiner Identitätsgruppe, sondern die Überschreitung ins Große wagt. Mhm. Und das wäre viel, also ich glaube auch einfach für gesellschaftlich und kulturell viel, viel wünschenswerter.
Was Sie ja vorher in Ihrem Vortrag ein Plädoyer für das generische Maskulinum gehalten haben, möchte ich auf das Thema Sprachsensibilität nochmal zurückkommen und kurz darauf eingehen. Die moderne Sprachkritik beruht ja auf der Vorstellung, dass Sprache ein performativer Akt ist, also Sprache nicht einfach die objektive Wirklichkeit abbildet, sondern Wirklichkeit bis zum Wissen gerade auch selbst schafft und dass deswegen durch Sprachregelungen, Sprachänderungen eben eine bessere Wirklichkeit erzeugt werden kann. Sie kritisieren diese Vorstellung bis zum Wissen Grad. Können Sie dazu was sagen? Vielleicht?
Ja, also auch da... Auch das ist wieder ambivalent, ja. Also es ist halt alles nicht so leicht, leider. Ich finde erstmal diesen Gedanken, dass Sprache Wirklichkeit hervorbringt, schon auch richtig. Also dass unser Zugriff auf die Welt ist sprachlich. Wir wissen alle, dass Sprache die Macht hat, Menschen wirklich auch zu vernichten. Also deshalb finde ich auch eine Sprach, auch da Empfindlichkeit, ja, was eben zum Beispiel so Begriffe wie Neger angeht. Ja, dass, also ich bin noch in meiner Kindheit mit diesem Begriff, der war völlig selbstverständlich. Das war überhaupt kein weiteres Thema. Ja. Aber dass das natürlich ein problematischer Begriff ist, das ist richtig, dass wir das artikulieren und dass wir uns dafür auch sensibilisieren. Eine andere Frage ist aber, ob man diesen Begriff sozusagen kontextlos tabuisieren sollte, da wäre ich schon wieder kritischer. Natürlich spreche ich hier jetzt auch als Nicht-Betroffene, das muss man auch immer sagen. Also ich habe eine weiße Hautfarbe, ja, aber trotzdem glaube ich, dass ich als Nicht-Betroffene, da ich ja Teil der Gesellschaft bin, durchaus auch was dazu sagen darf. Und ich denke, dass man eben sehr vorsichtig sein muss mit diesen kontextlosen Tabuisierungen, weil man dann eben ja auch quasi der anderen Seite, der politisch anderen Seite, diese Möglichkeit auch an die Hand gibt. Ne? Also ich meine, so richtig radikale Abtreibungsgegner, die wollen auch nicht, dass so ein Begriff wie Abtreibung irgendwie auf Arztseiten auftaucht. Ne? Dann denken die auch, da muss alles von der Bildfläche verschwinden, das ist Werk des Teufels. Also das heißt, man gibt diese Möglichkeit eben auch regressiven Kräften dann in die Hand. Und vor allem nimmt man sich aber auch da der Möglichkeit von Resilienz. Und eine Denkerin, die da für mich ganz wichtig ist und die diesen Performativitätsgedanken ja mit groß gemacht hat, zu sagen, Sprache konstituiert Wirklichkeit, die hat sehr schön gerade an dem Wort Nigger klargemacht und gezeigt, wie eben Rap-Musiker, Hip-Hop-Musiker sich diesen Begriff angeeignet haben und ihn zu einer stolzen Selbstbezeichnung umgedeutet, umgewandelt haben. Und genau dasselbe kann man natürlich auch im deutschen Sprachraum mit dem Begriff schwul oder daran erkennen, dass dieser Begriff noch in den 70er, 80er Jahren wirklich einfach nur vernichtend gemeint war und dass er jetzt inzwischen auch eine stolze Selbstbezeichnung von Homosexuellen geworden ist. Also das heißt, Sprache ist ja beweglich. Sprache ist nicht einfach starr und fest und für immer da bedeutet ein Wort immer das Gleiche, sondern Sprache verändert sich. Und um nochmal jetzt auf die gendergerechte Sprache zurückzukommen, auch da sehe ich natürlich erstmal das Begehren dahinter, was ja erstmal auch legitim ist, zu sagen, wir wollen Frauen sichtbar machen, wir wollen auch dritte und vierte Geschlechter sichtbar machen. Also das ist erstmal, finde ich, da ist ja erstmal nichts Falsches dran. Und auch daran zu sagen, wir eben dadurch, also Sprache ist eben daran beteiligt, dass so etwas wie Gerechtigkeit überhaupt möglich ist, dass so etwas wie Repräsentation möglich ist. Soweit kann ich da absolut mitgehen. Aber die Frage ist eben, was ist denn die andere Seite, die Kehrseite dessen? Und
zum einen stößt man ja tatsächlich einfach auch an sprachlogische Grenzen. Also mit der Sichtbarkeit ist es eben so weit auch nicht her. Ne? Wenn man LehrerInnen sagt, ne, dann ist zwar der Lehrer und die Lehrerin irgendwie da, aber dritte, vierte, fünfte Geschlechter verschwinden irgendwie in dieser Sprachpause. Also die sind ja nicht sichtbar, sondern die sind irgendwie, wenn man es weiß, irgendwie vorhanden, aber sie sind ja nicht wirklich vorhanden. Und ich glaube, man kommt da auch nochmal, also man könnte jetzt sehr lange über dieses Thema reden, aber vielleicht nur noch ein Gedanke, dass ja Sprache, gerade wenn man so eine Denkerin nimmt wie Judith Butler oder auch wie die ganze psychoanalytische Tradition, Sprache ist sozusagen nicht einfach ein Instrument, was ich mir so und so zurechtschnitze und dann verändert sich Wirklichkeit. Also das ist fast eher so ein Begriff von Sprachmagie oder auch ein ganz aus meiner Sicht falsches Verständnis von Sprache, sondern Sprache ist, und das hat Butler und auch Freud immer wieder, wir sind in Sprache hineingeworfen. Also wir sind in Sprache hineingeworfen. Also Sprache übersteigt uns immer schon und Sprache verfehlt uns auch immer schon. Also nämlich gerade weil Sprache ein allgemeines System ist, auf das wir uns ja alle beziehen müssen. Also wenn wir diesen sehr intimen Satz aussprechen, ich liebe dich, wir sprechen alle denselben Satz aus. Wir meinen aber alle eine ganz andere Person damit. Also damit will ich nur sagen, Sprache verfehlt mich immer schon, Sprache übersteigt mich immer schon als allgemeines Prinzip. Und ich glaube, dass man vielleicht weiterkommt, wenn man diesen Gedanken zulässt, weil man dann eben auch sagen könnte, dieses generische Maskulinum, natürlich bildet mich das jetzt nicht ab als Einzelperson oder als Gruppe, sondern es ist allgemein, es ist geschlechtsneutral, ganz allgemein. Und meiner Ansicht nach müssten wir eher dahin, also und sagen wir mal, es ist einfach ein sehr elegantes sprachliches Instrument, weil es eben dadurch, dass es geschlechtsneutral ist, man gar nicht in diese sprachlogische Schwierigkeit kommt, jetzt alle irgendwie gleichberechtigt abbilden zu müssen, sondern es meint einfach alle. Und die Herausforderung besteht für mich gesellschaftlich eher darin, dass wir wirklich auch alle hören und alle sehen vor unserem geistigen Auge. Das müssten wir schaffen. Und wenn das gelingt, dann ist das erstmal an sich wunderbar. Und ich glaube aber, dass da man eben schon auch die gesellschaftliche Realität und die gesellschaftliche Seite sehen muss. Also Stichwort DDR, da war das überhaupt kein Problem, dieses generische Maskulinum zu verwenden. Oder würde jetzt das Feld wirklich zu weit machen, aber was sehr hilfreich ist, ist ja auch, sich in andere Sprachen mal, in anderen Sprachen umzugucken. Also das Englische, was zum Beispiel gar keine geschlechtliche Differenzierung kennt.
Ja, ich glaube, es ist Zeit, dass wir die Diskussion öffnen. Für Sie, meine Damen und Herren, bitte um Fragen. Bitte, ganz hinten.
Ich nehme das mal als Kommentar oder Zustimmung.
Ich habe vielleicht so viele Fragen und ich habe nichts. Ja.
Ja, also da könnte man sich jetzt noch mal näher über die Begriffe unterhalten, aber Resilienz meint tatsächlich dem Wort nach Abprall. abprallen. Also es kommt aus dem Lateinischen und meint tatsächlich genau das, ne? Also es ist schon erstmal so diese harte Schale gemeint, die sozusagen eine äußere Störung abprallen lässt. Und genau, also aber wenn man Nietzsche sich näher anguckt, dann sieht man wirklich, finde ich, sehr schön, dass eben mit diesem viel zitierten Satz, was mich nicht umbringt, macht mich stärker, genau das eigentlich nicht gemeint ist, also wenn man sich das Werk von Nietzsche näher anguckt, sondern dass er eigentlich immer dafür plädiert hat, dieses Offenbleiben auch für die Welt und für Schmerzerfahrung, für Negativität, also dass das eigentlich, also dieses Offensein für Negativität, dass das eigentlich Individualität überhaupt erst hervorbringt und auch Autonomie, ne? Also, und das ist, glaube ich, etwas, was, wenn wir uns so gegenwärtig in der Kultur umgucken, also dieser Umgang mit Negativität, der fällt uns, glaube ich, immer schwerer. Und es gibt noch einen interessanten Gedanken von Andreas Reckwitz dazu. Also Andreas Reckwitz ist ein Soziologe, der das auch beobachtet hat, ne? diese Fixierung auf das Positive und wir müssen nur das Positive sehen und das gibt uns Energie. Also es gibt ja auch so Influencerinnen jetzt im Netz, die ganz viel unterwegs sind und einem sagen, ne, man muss sich auf das Positive fixieren und dann kommt auch der Reichtum und so, weil die positiven Gedanken irgendwie auch das Geld anziehen und so. Also da gibt es ganz abstruse Gedanken dazu. Und der Reckwitz hat, finde ich, einen sehr guten Gedanken gehabt. Der hat nämlich gesagt, die Tatsache, dass wir sensibler werden, heißt eben auch, dass wir sozusagen ja auch sensibler werden für das Negative. Also wir nehmen ja nicht nur das Positive stärker und intensiver wahr, sondern natürlich auch alle negativen Gefühle. Also das, was man früher vielleicht gar nicht so, das hätte man irgendwie so links liegen lassen, das alles fasst uns plötzlich an, weil wir so sensibel sind. Und er sagt, wir können aber nicht sozusagen auf der einen Seite Sensibilität einfordern und alle sensibler werden wollen und dann aber diese ganze Negativität, die damit nolens volens auch einhergeht, die dann aber irgendwie wieder wegschieben oder wegschneiden wollen oder den Staat bitten, uns davon jetzt aber bitteschön zu befreien, das funktioniert nicht. Und Nietzsche würde eben sogar sagen, das soll auch gar nicht sein und darf gar nicht sein, weil diese ganze Negativität und das Dunkle und Abgründige eben zu uns dazugehört. Und das ist eben ein Gedanke, der dann bei Freud natürlich wieder ganz stark auftaucht.
Bitte.
Könnten Sie bitte den Aufsatz noch nennen von Ernst Jünger, den Sie empfohlen haben?
Ja.
Und dann von Sigmund Freud.
Ja, also von Ernst Jünger, der heißt, glaube ich, wirklich einfach über den Schmerz. Und von Freud, zeitgemäßes über Krieg und Tod. Ja, das war eine schwierige Situation. Also ich glaube, ich würde jetzt, ne, nachher weiß man es ja immer besser, ich hätte, glaube ich, genau dies nochmal thematisieren müssen, dass jetzt eben die Gefühlsäußerung eigentlich an die Stelle einer sachgetriebenen Debatte tritt und so weiter. Man hätte da, glaube ich, weitermachen können. Aber die, sagen wir mal, die negative Energie im Saal, die war so extrem, dass ich dann, also ich habe dann schon versucht, irgendwie noch Gedanken zu äußern und so weiter, aber das war dann überhaupt nicht mehr möglich. Also das war, also ich wurde jetzt nicht niedergebrüllt, das wäre, glaube ich, zu extrem. Aber da der Abend dann eh schon weit fortgeschritten war, habe ich es dann so ein bisschen ausklingen lassen.
Drei Bier.
Genau. Bitte.
Ja. Mich würde interessieren, Hierarchie, und es gibt ja auch Hierarchien, es gibt
nochmal mit dem letzten Punkt an. Also das ist tatsächlich wichtig, dass ein berechtigter Kritikpunkt, also wenn man sagt, wir müssen jetzt mal alle unsere Resilienz stärken, dann kann das natürlich so klingen, und so wird es ja auch oft verwendet, ne, dass man sagt, so ihr Individuen, ihr müsst jetzt mal gucken, dass ihr euch wappnet, und die Gesellschaft, die strengt sich jetzt erstmal nicht weiter an, sondern das ist jetzt eure Sache, dass ihr euch wappnet in diesem neoliberalen Verteilungskampf. Ja? Ihr müsst zusehen, dass ihr klarkommt. Und das ist natürlich, also ich weiß nicht, ob Sie darauf abheben wollten, aber das ist natürlich ein Problem. Also dass man kann insofern natürlich auch den Trend, tatsächlich gerade ins Fitnessstudio zu gehen, das ist ja wirklich der neue Trend unter jungen Männern geworden, genau als ein Symptom dafür lesen, also dass man sich offensichtlich gesellschaftlich nicht mehr so richtig aufgehoben fühlt und jetzt denkt, man muss also sozusagen die äußere Schale irgendwie möglichst hart machen, damit man in diesem ganzen Kampf überhaupt irgendwie klarkommt. Also das halte ich tatsächlich für problematisch, und deshalb plädiere ich am Ende meines Buches auch wirklich für diesen zweifachen Blick, also dass man, also ähnlich wie ich es vorhin mit Blick auf MeToo beschrieben habe, also dass wir natürlich gesellschaftliche Probleme, gesellschaftliche Unwuchten, nach wie vor existierende Privilegien, all das müssen wir thematisieren. Also all das, was unter dem Begriff strukturelles Problem läuft, müssen wir nach wie vor thematisieren, unbedingt. Aber ich glaube, dass wir inzwischen schon in vielfacher Hinsicht in einer solchen gesellschaftlichen Phase oder in einer solchen Übergangszeit leben, also jetzt mit dem Geschlechterverhältnis würde ich sagen definitiv, dass es eben nicht reicht, einfach immer nur die Strukturen und die Gesellschaft verantwortlich zu machen, sondern dass es auch darum geht, sozusagen in so eine Selbstthematisierung auch zu gehen. Ja? Also das heißt, dass, wenn man jetzt nochmal das Geschlechterverhältnis sieht, ja, dass es nicht reicht, als Frau zu sagen, ja, wir sind aber immer noch nicht gleichberechtigt und das ist ein Problem, und dass ich jetzt irgendwie beruflich nicht erfolgreich bin, das liegt irgendwie am Patriarchat. Also das halte ich wirklich für absurd, dass viele Feministinnen heute noch davon reden, wir leben in einem Patriarchat. Also das muss man mir wirklich mal zeigen. Also ein Patriarchat ist eine systematische Unterdrückung von Frauen, und das haben wir heute definitiv nicht mehr. Ich würde sagen, es ist eine sehr komplexe Übergangszeit, in der es immer noch Unterdrückung gibt, ja, im Iran sowieso, aber wenn wir uns unsere Gesellschaft angucken, das ist kein Patriarchat mehr. Und das meine ich eher, wenn ich sage, wir müssen aufs Individuum gucken, dass es sozusagen da diesen zweifachen Blick gibt. Und dann jetzt vielleicht nochmal zu, wen meine ich eigentlich mit offen sein und offen bleiben, und es gibt doch Hierarchien und so weiter, das stimmt. Ich meinte das mit dem Offenbleiben jetzt am Ende vor allem mit Blick auf die gesellschaftliche Spaltung, die wir gerade insbesondere mit Blick eben auf diese Themen wie Sprachgerechtigkeit und so weiter erleben. Ja, dass da eben auf der einen Seite die sagen, das geht mich alles überhaupt nichts an, ich verwende keine gendergerechte Sprache und ist mir sowieso alles wurscht. Und auf der anderen Seite, und ihr seid alle viel zu weich und ihr seid alles Weicheier und ihr müsst erstmal klarkommen und so. Und auf der anderen Seite eben die sagen, nein, wir müssen sozusagen, ihr alten weißen Männer, ihr solltet sowieso jetzt mal langsam abdanken, und Kant darf man auch nicht mehr lesen und Rousseau darf man auch nicht mehr lesen, das darf man alles nicht mehr lesen. Also dass diese beiden Seiten ins Gespräch kommen, und dafür braucht es eben tatsächlich erstmal auch eine Offenheit. Und ich glaube eben, dass diese Offenheit sogar so weit gehen sollte, dass man sich möglicherweise in Debatten auch zumutet, ja, vielleicht auch zwischendurch gehasst zu werden. Also man darf mich hassen, das ist erstmal erlaubt. Das ist, das kann man schlimm finden, aber natürlich dürfen Menschen mich hassen. Und damit muss man umgehen können. Also das ist zumindest der Anspruch, den ich an mich selber habe. Ja, das ist was anderes, ja, das würde ich immer sagen, und das schreibe ich auch sehr deutlich. Natürlich kann es nicht sein, dass ich, wenn ein Schwarzer jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit diskriminiert wird für seine Hautfarbe, dann wäre es natürlich zynisch zu sagen, jetzt sei mal resilient, halt das mal aus. Ja? Das ist ja ein bisschen gehasst werden, das ist ganz normal, das darf man ja in unserer Gesellschaft. Nein, natürlich nicht. Aber dass es erstmal eben auch hoch hergehen kann in Debatten und dass einem da auch mit Hass entgegenschlägt, ja, damit muss man umgehen können.
Da war eine Frage, bitte, ja.
Nein, es war keine Frage.
Ja, was immer.
Ich möchte die Stellungnahme auch dem auch mit Interesse, wie das verfolgt, und sehe das selbst. zu schätzen sind. Aus vielen Perspektiven in dem historisch-gesellschaftlichen Kontext wird sexuelle Enttabuisierung sehr viel geleistet haben, Simon Freud speziell. Dennoch denke ich mir, dass inzwischen ein paar Jahrhunderte doch vergangen sind. Und wir auch in Bezug zu manchen Aussagen eine differenziertere Haltung haben können.
Unbedingt.
Zum Beispiel zum Themenschneid zum Beispiel. Und es gibt ja mehrere Dinge, die man da auch, die wir als Frauen und Männer aber auch
klar.
Das ist das eine. Das andere, was mich durchaus auch
ja, ein bisschen, fest.
Würde ich sagen, aufgeschraubt hat, das war Ihre Aussage, wir Frauen sollten doch mehr hinaufschauen und mehr uns eben hinaufschrauben und nicht hinunterbegeben. Der Meinung bin ich auch. Aber wir haben alle etwas von der gläsernen Decke gehört und die gibt es nach wie vor, auch in unserem Jahrhundert jetzt. Und es ist immer noch so, dass es in vielen Berufsgruppen, in vielen Bewerbungsgesprächen fast erforderlich ist, unsere Gebärmutter auf den Bewerbungstisch zu legen, um in irgendeiner Form etwas erreichen zu können. Und ich denke mal, das ist immer noch, und wir leben hier, das wissen Sie vielleicht nicht, dass Sie am Prenzlauer Berg leben, hier in Feldkirch.
Man darf auf gar keinen Fall den Prenzlauer Berg überschätzen. Also.
Ich weiß das. Aber es ist in manchen Regionen, in Österreich und übrigens auch in Deutschland, auch in der Schweiz, so, dass es immer noch zu wenig Möglichkeiten gibt, Kinder ab einem bestimmten Alter in andere Hände zu geben, als in die Hände der Mütter. Und ich denke, dass das durchaus auch in die Debatte hineingehört. Und wir sind so globalisiert und Gott sei Dank so offen geworden in unseren Gesellschaften, in unseren reichen Gesellschaften, dass wir wissen, was Patriarchate sind. Also wir sehen andere Patriarchate. Ich stimme Ihnen auch zu, dass wir uns nicht die Haare abschneiden sollen, weil wir sind keine Iranerinnen. Aber wir können zumindest verlangen auch, dass Iranerinnen oder Musliminnen ihre Kopftücher ausziehen, aufgrund dieser Geschichten.
Danke.
Es gibt einige, viele Facetten und einer dieser oder eine wenige Facetten, die habe ich jetzt einfach mal aus einem anderen Blick.
Ja. Aber ich glaube, da haben wir gar nicht jetzt so einen großen Dissens, weil das ist genau mein Plädoyer, die Struktur immer auch im Blick zu behalten. Also sobald klar ist, dass es in einem bestimmten Bereich tatsächlich so etwas gibt wie eine gläserne Decke, dann muss man das selbstverständlich thematisieren. Dann ist das ein strukturelles Problem. Also das würde ich immer sagen. Und ich würde mir nie anmaßen zu behaupten, dass es das nirgendwo mehr gibt. Das glaube ich ganz bestimmt. Aber es gibt eben, und das meinte ich mit komplexer Gegenwart, es gibt eben auch, wenn man so will, das Gegenteil. Ne? Also, dass eben Freunde von mir sich bewerben auf Stellen und sie hinterher hören von Leuten, die auch irgendwie da waren, die sagen, mein Gott, dass du dich da überhaupt hinbegeben hast, es war doch eh klar, dass eine Frau die Stelle kriegt. Also, das gibt es auch, ja, dass einfach Männer, und die können noch so qualifiziert sein, wie sie wollen, wenn sie sich auf bestimmte Stellen bewerben, die haben überhaupt keine Chance, weil einfach eine Frau gewollt wird. Und ich glaube, wenn man sich diese Phänomene anguckt, wenn man dann wirklich noch behauptet, wir leben in einem Patriarchat, also das entbehrt für mich wirklich jeglichen Realitätssinn. Das stimmt einfach so nicht. Und das, was ich noch gerne sagen wollte, ist, was man eben auch, also was ich sehr viel in meinem Umfeld auch erlebe, ist, dass Frauen sagen, diesen Stress von der Führungsposition, das tue ich mir überhaupt nicht an. Da habe ich keine Lust. Ja, ich will bei meinen Kindern bleiben. Ich will nicht irgendwie jede Woche 50 Stunden arbeiten. Das gibt es eben auch. Und ich muss sagen, ich kann die Frauen auch total gut verstehen, weil es vielleicht ja auch darum geht, so Führungspositionen ganz anders und neu zu denken und so weiter. Und dass man diese Art, wie vielleicht Männer diese Position über viele Jahre jetzt oder Jahrzehnte oder Jahrhunderte ausgefüllt haben, dass es vielleicht gar nicht unbedingt so erstrebenswert ist. Ich glaube, nur um es zu verändern, muss man sozusagen in die Position reingehen und sie von innen heraus verändern. Damit wollte ich jetzt auch nur sagen, dass es durchaus auch Gründe in vielen Frauen selber gibt, warum sie in bestimmte Positionen gar nicht wollen. Und das mag dann wiederum auch was mit gesellschaftlichen Zuschreibungen zu tun haben. Ne, die Frau muss bei den Kindern bleiben und so weiter. Aber ich glaube, manchmal ist es auch wirklich einfach der Wunsch nach einem guten und gelungenen Leben und sich da nicht für die Arbeit einfach aufzuopfern. Es ist also, finde ich, alles in allem, alles sehr komplex.
Sabine. Sabine, ja, bitte.
Ja, natürlich, selbstverständlich. Ja. Ja.
Bitte.
Jetzt weniger, kurze Frage. Weniger Problem mit Patriarchat und auch kein Lebensmittel eigentlich. Ganz kurz nochmal zur Sensibilität und Empathie. Wir können uns natürlich mit der alle sehr leicht identifizieren, im gewissen Sachverhalten. Das sind zum Beispiel die Einstellung der weißen Bevölkerung in Südafrika oder in den Vereinigten Staaten zur afrikanischen Bevölkerung. Das ist relativ leicht, aber mir ist ein Gedanke gekommen, es kann schon noch ein ordentliches Spannungsverhältnis geben zwischen dieser Empathie und der Sensibilität und Standpunkten, die unserer Kultur und unseren moralischen Werten entsprechen. Ich denke dabei etwa, weil ich damals gerade in Deutschland war, längere Zeit, an die hitzige und sehr, sehr breit gefächerte Diskussion zu Dokumenta. Sehr gegensätzlich gestanden. Also die Sensibilität für vielleicht das jüdische Volk, Israel oder Leute, die fortwährend antisemitisches erwarten, gegenüber dem sehr, sehr hohen Wert der Freiheit der Kunst, der künstlerischen Botschaft, das ist schon dann ein schwierigeres Spannungsfeld.
Ja. Absolut.
Ich wüsste heute noch keine Antwort.
Ja.
Und die Beiträge waren so gegensätzlich. Und die Direktorin in ihrer Kommission hat das eingehend geprüft und hat einen Standpunkt an sich entschlossen. Aber das war zu unsensibel. Also das kann schon sehr schwieriges, ein sehr schwieriges Spannungsverhältnis aufhalten.
Ja, absolut. Also das sind eben. Das meinte ich, glaube ich, eben auch damit, dass man erstmal auch diese ganzen Debatten und diese Kämpfe, auch wenn sie hart geführt werden, ne, und da hat man dann oft das Gefühl, da hat Sensibilität in dieser Härte der Debatten gar nicht so viel verloren, beziehungsweise die Sensibilität selber kann ja hart werden, ne, also dieser Begriff der Reizbarkeit, da steckt ja schon die Aggressivität auch drin, und diese Debatten werden zum Teil sehr aggressiv auch geführt, aber sie werden geführt und insofern kann man ja sagen, dass das, was da auf der Documenta passiert ist, früher oder später wahrscheinlich passieren musste. Also man kann jetzt natürlich diese Entscheidung irgendwie kritisieren und so weiter, dass man dieses Künstlerkollektiv da hat ausstellen lassen. Aber ich glaube, früher oder später wäre es zu diesem Konflikt sowieso gekommen. Also man kann sagen, der Konflikt war schon viel früher da und der war die ganze Zeit präsent und da hat er sich eben gezeigt. Und und das sind keine einfachen Antworten, auf keinen Fall. Also, aber diese Debatten müssen wir führen. Und ich habe auch keine einfache Antwort.
Vielleicht noch eine letzte Frage, ganz hinten bitte.
Jahre unterwegs in anderen Gegenden, also wie in reichen, schönen Mitteleuropa. vereint sich in ihrer Buntheit, in ihrer Vielfalt. Das ist irgendwas, was ich ein bisschen vermisse. Also diese Kampfbereitschaft zu Verunterschiedlichungen, dass wir diese Freude an der Buntheit, dass wir überhaupt zusammenfinden inzwischen. Weil früher hat es einen Dorf, einen Menschen in ihrer Familie, das war Mohammedaner. Eine Frau hat einen Jäger mitgebracht aus Paris, der auskommt, also der war schön. Also dieses Leben ist einfach viel spannender und bunter, wenn sich die Welt vereint. Wir sitzen auf einer Welt und ob wir die Bereitschaft haben, zum Miteinander Spaß haben, eine neue Wirtschaft zu gestalten oder ein Leben zu gestalten, ist irgendwie etwas, was ab und zu ein bisschen vergessen wird, kann ich sagen.
Ja.
Also, dass die Unterschiedlichkeit eigentlich das Tolle ist an uns, weil niemand ist gleich.
Ja, aber man kann jetzt natürlich sagen, das ist zu, wie sie es schildern, zu schön, um wahr zu sein, fast, ne? Also, ja.
90% habe ich immer das Gefühl gehabt, die Menschen, wenn sie allein zusammenarbeiten,
natürlich,
wenn sie wollen,
nur
dann ist es einfach eine Freude, wenn alle verschieden sind.
Genau, aber die. Das stimmt, aber ja, aber dafür, um gestalten zu können, müssen sie ja auch erstmal in den Positionen sitzen. Und da verstehe ich schon, wenn ja, aber ich rede jetzt davon, dass wenn Sie sagen, ne, dass die Gestaltungskraft und dass man das doch positiv sehen sollte und so weiter. Ja, aber wenn eben bestimmte Gruppen gar nicht in Führungspositionen sitzen oder gar nicht in den Redaktionen sitzen, dann können sie auch nicht gestalten. Und daher kommen ja diese ganzen Kämpfe, dass gesagt wird, ne, also und das und.
Entschuldigung, dass Kämpfe kommen, aber auch an der Veränderung der Gesellschaft.
Ja, also genau, ich glaube nur, dass man schon die Probleme, die es gibt, auch benennen muss. Und dazu gehört eben, wenn ich mir nur mein Feld angucke, den Journalismus, dass in den Redaktionen in Deutschland und speziell dann in den Führungspositionen bestimmte Gruppen einfach nicht vertreten sind. Und dazu gehören People of Color, ja, das heißt also Menschen mit einer anderen Hautfarbe, mit einem Migrationshintergrund, die sind da einfach total unterrepräsentiert. Übrigens in Deutschland auch Leute mit einer Ostsozialisation, also Menschen aus der DDR, total unterrepräsentiert. Die sind einfach nicht in den Zeitungen sozusagen, die haben keine Gestaltungsmacht. Ne, das hat auch was damit. Genau, aber das ist eben die Voraussetzung dafür, dass man gemeinsam eine Welt gestaltet, dass eben diese Partizipationskämpfe, die muss man eben erstmal führen und die werden gerade geführt und da würde ich sagen, da müssen wir durch.
Ja, ich glaube, das nehmen wir als Schlusswort und schließen die Veranstaltung, die jetzt doch fast 2 Stunden gedauert hat. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, Frau Flassböhler, für
Ihre
faszinierenden, hochinteressanten und anregenden Ausführungen. Ich bedanke mich bei Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre Aufmerksamkeit, vor allem für Ihr Kommen, für Ihr Ausharren bis zum Schluss. Und uns allen wünsche ich einen schönen Abend. Danke.
Dankeschön.